Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 196. Heute mit Felix.
Hallo. Mit Audio.
Sonst wartet ihr immer ab, bis keiner reagiert. Okay, also mit Felix und Markus.
Einen schönen guten Abend.
Und meiner einer, ich bin auch da. Hallo, herzlich willkommen. Und 196, meine Freunde, ist Mac.
Jetzt auf, yes. Du darfst nicht singen. Das darfst du nur vor der Sendung machen.
Aber. Deswegen meine ich doch diesen Quatsch hier.
Das war doch nicht von ABBA.
Nee.
Das ist doch kein ABBA-Song.
Nee, aber, Junge. Aber auch von der Gruppe. Das war so ähnlich.
Ich finde das okay.
Oh Gott.
Ja, und Felix, aus deiner Perspektive müsste das so in etwa das Gleiche sein, oder? Einfach früher.
Alt?
Ja, genau.
Alt sein.
Alles vor deiner Zeit sozusagen, genau.
Ja, das mag wohl sein.
Wobei, aber ist auch vor unserer Zeit. So alt sind wir dann doch auch noch nicht.
Oh, Glück gehabt.
Ja, puh. Kommen wir zum Blast from the Past. Es geht nochmal um dieses Auto, dieses Selbstfahrende, dieses Autonome, was jemand hat umgefahren. Da hat uns jemand einen sehr langen, ausführlichen Kommentar geschrieben auf auf unserem Blog. Also vielen Dank dafür, Steffen. Und du hast natürlich mit vielen Sachen recht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Informationen. Jetzt so ein paar Tage danach hat sich das doch dann alles etwas anders dargestellt, als es zuerst den Eindruck hatte. Ja, also dass da wohl, ja, dass das Auto zum Beispiel gar nicht abgebremst hat und dass es doch gar nicht so schlecht einsehbar war, wie das am Anfang gedacht wurde. Und ja, also könnt ihr euch seinen Kommentar nochmal durchlesen. So im Nachhinein ist jetzt auch, wurde jetzt auch verboten, dass es in, wo ist es, Arizona, ne? Dass, genau, dass Uber überhaupt noch Testfahrten unternehmen darf mit dem Auto weiter. War wohl auch so, dass diejenige, die da dann am Steuer saß, nicht auf die Straße geguckt hat, sonst hätte sie vielleicht noch eingreifen können. Also dass da eventuell das Personal, was da ja noch mitfährt bei diesem autonomen Auto, vielleicht nicht gut genug geschult ist oder dann halt doch sich zu doll ablenken lässt und nicht mehr auf die Straße guckt, weil man ist ja in einem autonomen Auto. Und der Hersteller des Notbremssystems, was in diesem, ist es ein Volvo, glaube ich, Volvos normalerweise verbaut ist, sah sich auch genötigt zu sagen, dass ihr System nicht versagt hat, weil Uber hat das natürlich abgeschaltet. Also alle modernen Autos kommen ja heutzutage mit vielfältigsten Sensoren und Software, die halt auch dann solche Sachen eventuell schon verhindern kann. Macht natürlich jetzt bei einem autonom fahrenden Auto Sinn, die Sachen dann zentral in einer Steuereinheit zu haben. Und wahrscheinlich hat deswegen Uber das Zeug auch ausgeschaltet.
Ja gut, aber hier sieht man ja auch, warum das ein Problem ist und warum das vielleicht gerade keinen Sinn macht, das zentral in einer Steuereinheit zu haben.
Naja.
Andere Sicherheitssysteme in Autos sind ja extra so ausgelegt, dass sie eben nicht zentral gesteuert werden, sondern auch autonom funktionieren können. Zum Beispiel ABS und Airbag. Das sind Systeme, die völlig getrennt funktionieren. Und das ist eben dazu da, um zu vermeiden, dass es einen Totalausfall der Sicherheitstechnik gibt.
Ja. So ein typisches Safety-Ding ist das eigentlich quasi, wenn was passiert, gibt quasi so drei Regeln oder so. Eine quasi, wenn irgendwas ausfällt, dann muss immer von einem sicheren Zustand ausgegangen werden. Das heißt, wenn quasi irgendwie ein Sensor nicht funktioniert, dann muss das komplette Fahrzeug dann abbremsen und darf quasi sich nicht mehr bewegen, also in einen sicheren Zustand kommen. Das andere soll quasi herausgefunden werden, oder alle Geräte müssen quasi darauf schauen, dass über verschiedenste Tests, dass die anderen Geräte noch funktionieren und dann halt entsprechend wir diesen sicheren Zustand herstellen und quasi wenn was ausfällt, dann da muss quasi wieder alles sofort sichergestellt werden. Es darf also keinen Single-Pointer-Fail geben. So.
So, das heißt, die haben einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht, dieses autonome Sicherheitssystem, diese Notbremse in ihr autonom fahrendes Autosystem zu integrieren, sondern sie waren faul und haben es einfach abgeschaltet.
Wenn das so ist, dann war das vielleicht nicht ganz clever. Aber ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie ja auch selber eins entwickelt und das hat einfach nur nicht funktioniert, was dann natürlich auch sehr scheiße ist. Ja,
aber das darf dann halt nicht integriert sein, sondern muss dann quasi autonom quasi das komplette Gerät abschalten können, das komplette Auto. Und wenn das quasi nicht macht und alles andere dann auch wieder versagt hat, dann, ja.
Was ich halt nicht verstehe, ist, warum das der Fehler des Autos sein soll. Also ich meine, sie machen ja genau diese Tests, um zu sehen, wie das halt funktioniert. Und genau deshalb sitzt da ja eine Person daneben, die eingreifen soll und kann.
Und muss. Und muss. In dem Fall muss. Also ich meine, wenn da jemand auf die Straße und das Auto bremst nicht, ja, dann muss die Person angreifen.
Genau, und ich sehe nicht, wie das anders ist als ein Autounfall, wo halt die Person, die da irgendwie daneben saß, irgendwie halt einfach nicht gebremst hat. Ich sehe irgendwie nicht ein, dass das Problem des Autos
ist. Nein, hast du recht. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das medial wieder völlig falsch aufgebauscht wird. Das Versagen, das war ein menschliches Verfahren der Fahrerin. Die ist dafür da, zu übernehmen, wenn das autonome System nicht greift. Hat sie nicht gemacht. Sie hat stattdessen lieber gechattet. Ist menschliches Versagen.
Hat sie gechattet? Oder? Weißt du das jetzt? Oder?
Das stand auf Heise in dem Artikel, wo geschrieben stand, dass die Notbremse abgeschaltet war.
Okay, hier steht nur, hat ihre Hände nicht am Lenkrad gehabt, dass ihr gechattet habt, sehe ich jetzt nicht.
Habe ich da mehrere Artikel jetzt in meiner Erinnerung zusammengeschmissen?
Vielleicht, deswegen frage ich. Also,
ja, das kann sein.
Ich habe das nicht gelesen. Deswegen. Aber das wäre ja dann umso schlimmer eigentlich. Dann hat die definitiv ihren Job nicht gemacht. Genau, also und weil du jetzt sagst, ja, wenn ein sicheres System, also ich meine, früher hatten die Autos, also das Auto, was ich ab und zu fahre, hat jetzt auch keine Notbremse. Und ich bin Gott sei Dank fährt es auch ohne, ja. Also das ist so, nur weil das eine Sicherungssystem ausfällt, heißt es jetzt nicht, dass das ganze Auto nicht mehr fahren sollte. Das finde ich dann halt auch wieder doof. Jetzt in dem Fall wäre es vielleicht clever gewesen, ja, aber nur, weil wenn du jetzt ein Auto fährst, was halt eine Warnblink-Dings hat und es schaltet sich halt komplett ab, ist halt auch scheiße.
Ja, also
dann kannst du es halt gleich stehen lassen und musst es wieder für 10.000 Euro in die Werkstatt gefühlt bringen.
Ja, ja, klar.
Das ist halt auch wieder doof.
Ist schon klar.
Früher hat das ja auch ohne funktioniert.
Ja, aber früher sind ja auch schon ganz schön viele Leute umgefahren worden von Autos. Das ist jetzt quasi, zum Beispiel, du lässt deine Bremse nicht machen. Es gibt quasi dieses Bremsen, Achtung, deine Bremsen sind ein Arschlicht. Und dann machst du nichts und dann fährst halt Leute um, wenn du nicht bremsen kannst. Ich meine, das ist ja auch blöd.
Das ist irgendwie nicht okay. Würde ich jetzt mal sagen.
Leute umfahren ist in keinem Fall okay, ja. Deswegen fahre ich ja fast immer Zug, weißt du, das ist mir dann fährt, dann, wenn
Züge
der jemand
können auch
fährt,
andere Sachen umfahren oder sich selber umfahren.
Ja, aber da bin ich nicht schuld.
Aber du bist halt quasi
mit dem Zug jemand mit Absicht umfahren ist schwierig, würde ich jetzt mal sagen, wenn der andere nicht mithilft.
Nee, du brauchst quasi da die Zugaufsicht, die dich da unterstützt. Also du kannst dich auch nicht so ranpirschen mit einem Zug.
Bin da falsch, Licht abgebogen.
Modus activated.
Ja, wobei es dann auch immer Leute schaffen, irgendwie über Bahnübergänge zu gehen, wo die Schranken geschlossen sind.
Ja, das
ja, aber ich meine,
ja.
Shit happens. Die Zusammenfassung von N-Gate, also von Webshit Weekly zu dem Artikel ist übrigens Uber AB-Test Vehicular Manslaughter.
Das ist natürlich schön.
Sehr sachlich.
Okay, genau, also gab es ein und was machen wir jetzt? Abschalten.
Nein, eben. Die vernünftig testen die Technik, bevor sie auf die Straßen kommt. Also,
ja, das machen sie aber ja. Darum hockt ja jemand
daneben.
Nein,
man kann für sowas ja auch Testszenarien aufbauen und das erstmal hinreichend isoliert testen, bevor man es auf die Straße lässt, oder?
Ich hoffe, es ist zwar teuer und intensiv, aber... Ich weiß es nicht, aber ich hoffe ja, dass sowas auch gemacht wurde vorher. Also ich meine, die werden ja das Auto nicht einfach direkt auf die Straße gepackt haben, ohne es mal wenigstens in irgendeinem Parcours vorher fahren zu lassen, oder?
Naja, was man so hört, gerade von dem, wie Uber unterwegs ist, dass zwischenzeitlich den ja die komplette, irgendein Vertrag ist da doch geplatzt und dann war die komplette autonomes Fahrensteuerung, konnten sie nicht mehr nutzen und mussten die neu entwickeln. Und dann gibt es Artikel, die eben davon reden, dass das gerade die Lizenzierung der Firmen, die in den Städten in Amerika das autonome Fahren testen dürfen, dass es eher so ist wie im Wilden Westen. Und für mich liest sich das so, als wenn das sehr, sehr weit von dem entfernt ist, als das, was die deutsche Bürokratie zum Beispiel auf Straßen zulässt und oder nicht. Und dementsprechend liegt bei mir, für mich die Vermutung nahe, dass das eben nicht so ausgereift und so langläufig getestet wird.
Ja, aber das ist ja eigentlich auch egal, weil gerade deshalb sitzt ja im Prinzip ein Fahrer daneben, der eingreifen kann, wenn das System halt irgendwas macht, was es nicht
so. Ja, aber andererseits ist das Beispiel, was da jetzt passiert ist, ja eigentlich ein zu erwartendes. Dafür kennen wir uns Menschen schon lang genug. Wenn jemand 3 Stunden lang in diesem Auto sitzt und nichts zu tun hat, dann ist er eben nicht mehr konzentriert. Deswegen müssen Fluglotsen in erstaunlich kurzen Intervallen Pausen machen und haben auch echt kurze Schichten, weil die einfach so lange kannst du nicht konzentriert da drauf gucken. Erst recht nicht, wenn du nicht eingreifen musst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in Amerika so ein Fahrbegleiter für ein Uber-Auto nicht alle 1,5 Stunden ausgetauscht wird.
Und wahrscheinlich auch nicht so viel verdient, um dass man das rechtfertigen könnte wieder rum, dass der da sitzt. Ja, aber gut, das ist halt an der Stelle ein Designproblem, ne? Also dann dann ist es halt so wie bei LKW-Fahrern, wenn da dann nach 3 Stunden oder 5 Stunden, da muss man den halt austauschen, dann darf das Auto halt nicht weiterfahren. Dann würde wieder so ein Safety-Protokoll greifen. Hey, hier, der Schreiberling ist voll.
Genau.
Ich bleib stehen, bis jemand reinkommt, der wieder wach ist oder so.
Genau, und so ist es ja auch bei Zügen effektiv. Also ich stand auch schon mit dem ICE in einem sehr kleinen Bahnhof, weil die Schicht von dem Lokführer vorbeifahren und der nicht weiterfahren durfte. Gut, der Zug hatte eh schon absurd viel Verspätung, deswegen waren wir da dann gestrandet. Und die mussten zu diesem Dorfbahnhof erst einen Ersatzlokführer karren. Also wir standen da 1,5 Stunden in der Gegend rum, bevor wir mehr einen Lokführer hatten. Genau diese Safety-Protokolle sind das, ja.
Ja, genau. Und das ist halt so, die werden halt eingehalten. Ist nicht so, dass man dann, ja, okay, dann leuchtet die Lampe halt, ist ja auch scheißegal, ja.
Ja, ich meine, bei dem Zug musst du auch alle so und so viele Minuten auf den Knopf drücken, sonst macht der einfach eine Notbremsung.
Ja, genau. Und das ist genau dieses wieder, ja. Also, Notbremsung halt, weil das der sichere Zustand ist, den du dann quasi annehmen kannst.
Ja, es ist einfach noch jemand da,
quasi der. Quasi nicht bewegen ist. Ja, nicht bewegen ist quasi sicher. Also safe in dem Fall.
Würde ich jetzt auf der Autobahn auch nicht unbedingt sagen, aber ja.
Wenn du der Einzige bist, der auf der Autobahn stehst, dann ja.
Ja, aber bist du ja selten, ne?
Ich meine, wenn du nicht im Stau stehst.
Genau, aber also deswegen gibt's ja Vorschriften für einen Sicherheitsabstand. Du musst immer in der Lage sein zu bremsen, wenn der vor dir eine Vollbremsung macht.
Ja,
genau. Deckt sich mit der Realität.
Ja, fahr mal auf einer deutschen Autobahn, Auto.
Jetzt kommst du, natürlich, Realität und quasi Vorschrift ist immer noch ein bisschen was anderes, aber wenn du quasi so ein Beamtenhaufen bist wie die Bahn, also nicht mehr Beamtenhaufen, dann ist es halt einfach so.
Bei der Bahn hast du ja auch immer so ein Block vor und nach jedem Zug, glaube ich, wo keine anderen Züge reinfahren dürfen und solange der Zug noch da ist. Und da kannst du natürlich einfach halten und dann können die nachfolgenden Züge können da gar nicht reinfahren.
Ja, ja,
da hast du schon ein bisschen weniger Probleme als auf so einer Straße, wo halt irgendwie jeder.
Es werden ja auch es wird ja auch gezählt, ob ein Wagen vollständig ist und so. Oder früher hat man ein Signal hinten rangepackt, also einen Zugschluss, und die Leute haben aus dem Fenster geguckt, hier aus so einem Stellwerk und immer geguckt, ist der Zug vollständig sozusagen, ist also hinten am letzten Wagen der Zugschluss angebracht.
Sind noch alle Wagen dran, ja.
Genau, und wenn das nicht der Fall ist, dann muss der Zug halt angehalten werden.
Dann wird halt diese eine Schiene nicht freigegeben. Darf da keiner reinfahren.
Dann darf da keiner reinfahren, solange nicht sichergestellt ist, dass das Zug vollständig den Bereich verlassen hat.
Ja. Die Lösung ist also mehr Zug fahren.
Genau.
Oder?
Ja, finde ich auch.
Können wir das so zusammenfassen? Mehr Zug fahren.
Kannst auch Flugzeug fliegen. Flugzeug geht auch.
Crashst ja, du jetzt aber,
nicht in andere Flugzeuge gegen.
Also ja, aber die sind halt umweltschädlich.
Ah, jetzt kommst du wieder mit deinem Fangen.
Ja, na, also man muss das halt gesamtgesellschaftlich betrachten. Tut mir leid, Fliegen ist halt so das Assiste, was du machen kannst. Insbesondere, wenn es Kurzstrecken sind. Also wenn du in Deutschland wenn du in Deutschland fliegst, bist du halt ein Assi. Das ist halt, also ein Öko-Assi. Ob du das jetzt in anderen
habt ihr das alle gehört, ja?
Ja.
Ist wichtig. Muss man wissen.
Physik.
Ja, ist so, ja. Physik.
Ja. Von dem her, dann doch Zug fahren. Ich meine, da ist es ja noch besser, du fährst Auto. Das ist halt scheiß gefährlich. Nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen. Aber es ist halt nicht ganz so umweltschädlich wie zu fliegen.
Meinst?
Ja, es ist so.
Oh.
Das Ökologischste ist übrigens Busfahren, aber das finde ich jetzt, ich fahre lieber Zug.
Busse sacken einfach.
Ist einfach zu wenig Platz.
Ja, es war Dinge quasi wie Fliegen, nur dass es noch,
genau.
dass es noch viel länger dauert.
Ich kann mir vorstellen, ja, dass in so einem Nightliner, in so einem Band-Tourbus, dass das ganz angenehm ist.
Ja, okay. Ist klar, wenn du da zu fünft in einem riesigen fucking Bus bist. Ja, okay, alles klar.
Das ist dann halt aber auch nicht mehr ökologisch, ne?
Vermutlich.
Doch, ich glaube immer noch. Also wenn du da eben zu zehnt drin bist, was du hast in so einem Bus zu zehnt immer noch absurd viel Platz. Und ich glaube, dass das immer noch besser ist, als mit drei SUVs durch die Gegend zu fahren. Ja. Das ist eigentlich mal eine interessante Frage. Ich schreibe mir das mal auf.
Oder vielleicht hat ein Hörer da Ahnung und kann uns einen Kommentar zuschreiben. Apropos Bus und Zug, also ich meine, selbst Flixbus fährt ja jetzt mehr Zug. Ne?
Ja,
also,
die haben Züge jetzt. Die haben quasi diesen, wie heißt dieses Bus, Flug?
Nee, die haben Locomore. Die haben Locomore ja übernommen.
Haben sie gekauft, genau.
Das, was ja schon länger von Stuttgart nach Berlin immer fährt. Und seit letzter Woche haben sie jetzt auch den Flixtrain von irgendwo Ruhrgebiet, Köln oder so, nach Hamburg, glaube ich. Mhm. Fährt jetzt auch. Ja. Also im Gegensatz zur Deutschen Bahn ist es verdammt günstig und so. Also wer selten Bahn fährt, ich fahre ja leider so oft, ich habe jetzt wieder sowas, dass man in jeden Zug einsteigen kann und dann ist der Flixtrain halt teurer als das andere. Aber ansonsten, also ich bin den Lokomotiv sehr gerne gefahren.
Ich hab da quasi ein Zugticket am Montag.
Lokomotiv oder was?
Berichten.
Oder ja. Flixtrain nach Hamburg.
Nee, Locomore.
Ja.
Also Not Locomore halt. Wie auch immer das Ding jetzt heißt.
Ja, weiß ich nicht. Die werden sie wahrscheinlich auch grün umspritzen oder so. Also wie gesagt, letztes Jahr bin ich oft Locomore gefahren. Die waren ja zwischenzeitlich dann pleite. Das war immer sehr, sehr angenehm. Aber jetzt, seitdem das Flixbus übernommen hat, habe ich keine Erfahrung damit.
Werde ich dann mal sehen.
Kannst du gerne da mal berichten. Also letztes Jahr, wie gesagt, die waren sehr sympathisch.
Wollte noch sagen zu Busfahren. Busfahren vereint quasi die Nachteile vom Fliegen mit den Nachteilen von Bahnfahren. Das ist quasi, du brauchst lang und ist scheiße. Quasi scheiße eng, ja. Und ja.
Echt gut. Problem. Sind wir.
Aber dafür ist billig.
Also sowohl Busfahren als auch, wie gesagt, mit dem Locomore ist halt billig. So mit der Bahn, also mit der Deutschen Bahn, so von Berlin nach Stuttgart, ist man beim Normalpreis mit 140 Euro dabei, wo du echt denkst,
absurd,
da kann ich auch fliegen für den Preis.
Ja, so. Kannst du gut fliegen mit dem Preis.
Und bin halt
aber da muss man sich schneller. Dann halt wie ein Arschloch fühlen, wenn man Arschloch ist. Ja. Umweltarschloch. Ja.
Aber das ist halt jenseits von Gut und Böse. Von dem her ist gar nicht schlecht, dass die Bahn da so ein bisschen Konkurrenz kriegt. Vielleicht führt das auch mal dazu, dass sich was ändert. Wobei es, glaube ich, eher die Politik ist, die da was ändern müsste. Zum Beispiel könnte man ja mal Flugbenzin besteuern. Ja, dann würden die Flüge gleich automatisch teurer, weil Benzin fürs Auto und den Strom, den die Bahn so verbraucht, der wird auch ziemlich hart besteuert. Ich finde es ein Unding, dass es beim Flugzeug scheinbar nicht geht.
Stimme ich dir vollkommen zu. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das nur funktioniert, wenn die internationale Gemeinschaft damit spielt. Und die
ist
hat zur
egal.
Zeit leider
ja, ist egal. Super. Ist Best egal. Dann führst du es in Deutschland an, dann fliegt halt nichts mehr aus Deutschland. Ich glaube nicht,
dass. Ne, die tanken einfach nur woanders.
Ja, dann dürfen sie halt nicht über Deutschland fliegen, wenn sie nicht auch so und so viel Steuern zahlen. Das kann man schon machen. Kann ja so sein, dass sie dann woanders tanken.
Ich weiß schon,
aber
wie die ganzen Flüge aussehen, so einfach fliegen alle so um Deutschland herum.
Ja, das ist okay. Dann verpesten sie die. Nee, aber dann muss man das halt auf
die Europa deutsche Ebene. Luft nicht, genau.
Die deutsche Luft. Dann muss man das halt auf Europa-Ebene. Ja,
und dann hast du wieder die Leute, die direkt anfangen zu argumentieren, was das für einen Wettbewerbsnachteil gibt.
Ja, dann ist es halt ein. Und so what?
Wir werden untergehen.
So what?
Wir werden alle unsere Arbeitsplätze
halt
verlieren.
Ja. Ja, total.
Ja, untergehen, das kommt auf jeden Fall mit der Erderwärmung, aber
ja, genau. Andere Gründe. Wenn wir weiter so viel fliegen, dann wird das mit dem Untergehen auf jeden Fall was. Ja.
Nein,
dann ziehe ich jetzt ganz kurz meinen Pick vor, die Anstalt. Und zwar die vom 27. Februar, weil da geht es nämlich auch genau darum. Ist noch in der ZDF-Mediathek verfügbar. Sogar Harald Lesch hat so einen kleinen Cameo-Auftritt, weil es halt, wie gesagt, um Erderwärmung und sowas geht. Und sie sind alle in Star Trek-Uniform. Das macht es auch nochmal sehr sympathisch. Und gucken halt so auf die Erde in ein paar Jahren und fliegen dann quasi ins Jahr 2018 zurück und versuchen die Politik irgendwie zu überzeugen, dass es doch ein bisschen doof ist, dass man vielleicht ja mal jetzt noch gegensteuern könnte. Und also sehr lustig gemacht, wäre das Thema nicht so traurig, ja, aber das ist ja meistens so bei Satire, dass man dann zum Nachdenken angeregt wird. Also wer sie noch nicht gesehen hat,
stecken bleibt.
Genau, wer sie noch nicht gesehen hat, die Anstalt vom 27. Februar 2018, habe ich verlinkt, weil das passt jetzt einfach zu der aktuellen Diskussion, ist unten bei den Picks mit drin. Okay, dann
nice.
Machen wir Schleife drumherum, oder? Zu dem Thema.
Was war das nochmal? Achso, da. Worüber
Thema?
Ich habe noch einen Link dran gepackt,
Züge oder so.
Dass es trotzdem weitergeht mit den autonomen Autos, weil die Google-Tochter Waymo baut noch weiter Elektroautos jetzt von Jaguar zu Robotaxis um. Also sie basteln weiter. Es ist damit nicht vorbei, ich denke auch mal.
Also das wäre auch echt weird, wenn quasi, weil einmal jemand umgefahren wurde, das quasi komplett eingestampft wird. Das ist schon.
Ja, aber das
ist
ja das, was medial gerade passiert, dass sozusagen diese ganze Technik zum Tabuthema erklärt wird.
Ja, aber das war schon immer so. Ja, das war, als, weiß ich nicht, die ersten Pferde auf waren, da hieß es plötzlich, oh, der Mensch kann nicht so schnell, und dann mit dem Auto war genau dieselbe Diskussion, es passt alles nicht, und mit dem ersten Flugzeug haben die Leute auch gedacht, und oh, Menschen können überhaupt nicht so schnell, das Blut in den Adern geht dir kaputt, und also ich meine, das ist jedes Mal dieselbe Diskussion.
Ja.
Das wird sich auch nicht ändern. Und jetzt sind wir halt bei autonom fahrenden Autos. Ja, Hilfe, die Welt geht unter. Das wird immer so sein. Ja, und gut, auf ein paar Sachen kann man vielleicht hören, kann man nochmal drüber nachdenken, ob das alles so clever ist. Ja, man muss ja auch nicht gegen jede Wand rennen, ja, aber du wirst immer die Leute haben, die den aktuellen Status quo behalten wollen, oder noch viel schlimmer, so die Leute, die dann sogar noch rückwärts gewandt sind und gerne das von vor 100 Jahren wieder hätten, weil da war ja alles viel besser. Okay, kommen wir zum Toten der Woche. Da gehen wir nämlich gleich wieder in die Zukunft. Teleportation.
Genau. Wenn's kommt, ja, also dann wird's bestimmt auch wieder diese Leute geben. Hey, dieses Teleportieren, ja, das tötet.
Es wird auch
natürlich
töten. Und es wird erstmal töten.
Und dann ist die Frage.
Na, erstmal wird sowieso
töten. Ist es wirklich so?
Aber ich meine, es wäre ja sowieso, du machst einen Klon, schickst den irgendwo hin, baust den da neu auf und tötest
das
Original.
Das ist halt die Frage.
Ja.
Das ist halt die Frage.
Das ist die Frage, okay. Dann erzähl mir mehr.
Und die Antwort ist, ob man das quasi mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder ob es nicht vollkommen egal ist. Deswegen mein Toter der Woche, Leute, die bei Star Trek teleportiert wurden. Alle.
Naja, du hast ja dann so Sachen wie bei TNG, Riker durch 2 gleich Fragezeichen
ja,
oder so.
Ja, ja, ja.
Also, aber
problematisch
klar.
Ist es. Es ist sehr problematisch, weil quasi, wird quasi davon ausgegangen, dass Riker auf der einen Seite getötet wird und dann auf der anderen Seite quasi zwei Rikers sind auf einmal. Und das ist natürlich
ja, und der eine
schwierig.
Denkt halt, er ist nicht abgeholt worden sozusagen. Und dabei hatten sie einen auf der Enterprise.
Nee. Genau, das ist mir mal wieder quasi, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber es gibt ein gutes Video, und zwar es gibt einen Shortfilm, einen kanadischen Shortfilm, der heißt To Be. Und das ist sehr, sehr lustig. Der beschreibt so auch quasi so eine Teleportiermaschine und wie die dann funktioniert und was sich daraus für moralische Probleme ergeben. Und genau, ob das quasi in Ordnung ist, zu teleportieren, wenn es denn möglich ist, oder nicht. Okay. Genau, wunderbar. Das war quasi mein Toter diese Woche.
Dein Toter. Okay. Ja, es klingt auf jeden Fall interessant.
Also Tote in der Zukunft, dann, wenn es geht. Und dann ist halt die Frage, würdest du dich teleportieren lassen? Wenn es super convenient ist.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Es ist bestimmt nicht so giftig wie Fliegen.
Also, wenn es dich tötet, dann ist es quasi 100% giftig, oder?
Aber es gibt mich ja doch danach weiter.
Es gibt jemand anders.
Nee.
Nee, doch.
Nee.
Es gibt jemanden, der quasi sich komplett so verhält wie du, aber nicht du ist.
Bist du sicher? Vielleicht hast du ja nur die Moleküle zwar neu zusammengebaut, aber ist ja trotzdem dasselbe sozusagen.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir diese Diskussion heute nicht zu Ende führen können.
Zum Glück habe ich einen Artikel von Ars Technica und zwei YouTube-Videos. Und quasi, wenn ihr euch das auch fragt und wenn euch das auch scheißegal ist, dann
ist es auch scheißegal. Genau.
Nein, es ist nicht scheißegal, das ist interessant. Und
ich stimme dir voll zu, also es ist total interessant, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ja, ich meine, Star Trek blendet das ja immer so ein bisschen aus, wie gesagt, bis auf so ein paar Folgen.
Ja, wo darauf mal eingegangen wird. Und da ist es auch quasi klar, dass es nicht die Moleküle sein können, wenn du auf einmal jemanden zweimal hast.
Ja, naja, gut, das Universum besteht aus so vielen Molekülen, da kann man schon.
Ja, aber dein Körper besteht nur aus quasi einer bestimmten Anzahl von Molekülen. Und wenn du dann dich zweimal hast, dann kannst du das nicht mehr sein.
Bist du sicher?
Ja.
Vielleicht ist er aus dem Spieluniversum.
Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine Serie, die sich das ausgedacht hat, dass es eine coole Sache wäre, wenn man das in einer Folge quasi zeigt. Ja. Genau, das war quasi mein Pick.
Ich glaube, wir
werden Toten.
Ja, wollen wir zu jemandem kommen, den wir gerne doppelt hätten? den Dotcom der Woche?
Der ist doch schon doppelt.
Ja, genau. Der hat auf jeden Fall so ein Verfahren gewonnen irgendwie.
Das ist ja eine verfahrene Situation. Ja.
Das ist total, also irgendwie, was, das Human Rights Tribunal von Neuseeland hat irgendwie gesagt, dass er mit irgendwas Recht bekommt. Und zwar, er hatte, glaube ich, als er da
nach irgendwelchen Unterlagen gefragt.
Genau, er hatte alle im Parlament nach irgendwelchen Unterlagen gefragt, aber irgendjemand hat dann gesagt, nee, ihr müsst es dem jetzt nicht, also ihr müsst dem .com das nicht schicken. Und dann haben sie es ihm nicht geschickt oder auf jeden Fall, er wollte das wissen und die haben ihm nicht so geantwortet und jetzt kommt halt raus, ja, hätten sie wohl müssen, dass die neuseeländische Regierung hat sich damals da wo falsch verhalten, hat jetzt das Human Rights Tribunal, wie sagt man da, das Menschenrechtsgericht gesagt, so wie der EuGH wahrscheinlich, ne? Ja, ist ein Sieg an dieser Stelle jetzt für .com. Er interpretiert da jetzt natürlich gleich wieder rein, dass sie ihn irgendwie nicht ausliefern dürfen, deswegen würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben. Weiß ich nicht. Ja, er glaubt das jedenfalls und wir haben bestimmt in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren noch den Spaß, das rauszufinden, wie sich das dann verhält. It's over, hat er gesagt. It's over. it's never over.
Also für den .com, da werden wir noch jahrelang zählen genau. von ihm.
Ja, genau. Gucken wir mal. Auf jeden Fall immer wieder lustig, dass da immer was passiert. Kommen wir zu den News.
Okay, was haben wir denn für News?
Die Kryptopedia haben wir.
Ja, also pass auf. Es gibt ja Leute, die sind mit Bitcoin reich geworden.
Ja.
Okay, soweit, so gut, ja. Und dann gibt es ja, also unter diesen Leuten ist quasi ein Subset von sehr speziellen Leuten, würde ich sie nennen.
Okay.
Unter anderem, wer ist einer der abgefucktesten von diesen Krypto-Leuten? Keine Ahnung. Der Typ vielleicht. Und zwar Brock Pierce. Kennt man hier, glaube ich, hierzulande gar nicht. Er ist ein Ex-Kinderstar, keine Ahnung. Und er ist quasi einer der großen, ich weiß nicht, wie wird er genannt, Blockchain-Unternehmer.
Blockchain-Unternehmer.
Keine Ahnung, steht hier jetzt in diesem Artikel so drin.
Ja, das ist gut.
Und der hat eine Idee für die Zukunft, ja. Und zwar eine Krypto-Zukunft. Und zwar will er auf der Karibikinsel Puerto Rico auf so einer Insel, ich weiß nicht genau, ich glaube, er will eine eigene Insel er will es tatsächlich auf Puerto Rico machen, nämlich die Bitcoin-Krypto-Zukunft dort erschaffen. Und zwar mit einer neuen Gesellschaft, deren Wirtschaft vollständig auf Bitcoins und Blockchain-Operationen beruht. Bam! Und das ist seine Zukunft, die er sich vorstellt. Und jetzt hat er quasi dazu aufgerufen, dass jetzt alle nach Puerto Rico kommen sollen oder so.
Hast du schon ein Ticket gebucht?
Ja. Das wird, das läuft. Und er sagt, da müssen jetzt alle hin. Das ist quasi die Zukunft, die Utopie und halt hier, genau, er will quasi er will quasi eine neue Stadt gründen und hat sich da schon irgendwie irgendwas ausgesucht oder so. Und sagt, das ist Kryptokolonialismus und alle sollen jetzt dorthin kommen. Und ich frage mich, ob da was rauskommt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, er wird einfach nur Cashmates einsammeln, fette Cashmates von irgendwelchen weirden Leuten.
Macht er ein ICO, um die Bürgerschaft zu versteigern?
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, ich meine, Puerto Rico wurde ja schwer getroffen von diesem, von dem und vielen anderen Wirbelstürmen in letzter Zeit. Es ist übrigens Klimaerwärmung und so, das wird alles schlimmer, ne?
Das sagst du nicht, das waren die Bitcoins.
Das ist nicht das bewiesen. War nicht. Ich würde auch sagen, das ist ganz klar nicht bewiesen.
Bist du ein Reichsbürger oder ein AfD-Wähler oder so?
Ein Armbürger eher, würde ich sagen.
Wie oder? Kann man nur eins von beiden?
Oder ist es ein inklusives oder?
Nee, er ist Bitcoin-Miner.
Genau. Einer von diesen Libertären da. Nein. Bestimmt nicht.
Bestimmt. Warum nicht? Ja, ich habe jetzt nichts dagegen, dass sich Leute, also nicht, dass sie das mit der Klimaerwärmung machen, aber dass sie sich in Puerto Rico niederlassen und tolle Ideen haben.
Und vor allem Ideen ausprobieren, ist ja was Großartiges. Also lieber so,
ja, und,
probiert
und wer
auch.
Geld hat
ja.
Und da eine Stadt baut und die nachhaltig ist hoffentlich, ja.
Klar, Bitcoins bauen total nachhaltig.
Naja, wenn man damit gleich noch die Stadt heizt oder was weiß ich.
Klar, Puerto Rico.
So kalt da.
Die Stadt kühlt.
Die Stadt kühlt, ja. Was weiß ich, die brauchen auch warmes Wasser. Also echt.
Ich glaube, da ist warm.
Du meinst, da kommt gleich warmes Wasser? Das ist so wie in Island, wo einfach direkt warmes Wasser aus dem Wasser ankommt, ohne dass man es aufheizen muss.
Also, Puerto Rico ist gerade 27 Grad. Wir können mal die Average Temperatures anschauen. Ja. Aber ich glaube, also, kann man nicht jetzt auch auf Grad Celsius einstellen? Was ist das denn?
Nee, das sind ist alles.
Kannst du ja im Kopf umrechnen.
Ja, klar.
Ist ja nicht so schwer.
Minus 1000 mal 53 oder so.
Minus 32 durch 5 oder so?
Ja, Durchschnittstemperatur von 28 Grad. Sagt die Wikipedia zu Puerto Rico.
Ja. Also, das ist schon eher warm, würde ich jetzt sagen.
Schon eher.
Temperaturrekorde. Ja, ich weiß, man braucht schon ab und zu mal auch quasi heißes Wasser, um zu duschen oder so. Aber also prinzipiell ist es eher leicht, das Wasser zu erwärmen, weil es ja schon relativ warm ist. Ja.
Ja, okay. Ja, dann
und
vielleicht.
Und Wohnung heizen, das ist, glaube ich, ein Ding, was es da nicht gibt.
Also. Das braucht man nicht. Naja, dann kühlt man die Wohnung damit. Auch, ich
meine, Klimaanlagen.
Auch für eine Klimaanlage braucht man ja Energie nochmal irgendwie.
Ja, du brauchst Energie, aber du verbrennst ja gerade Energie in Wärme. Sorry. Sorry, dass ich deine ganzen zornigen Ideen weg. Ja, nee, also so dieses Bitcoin-Minen-Zeug, also wenigstens das Mining selber, das ist nicht nachhaltig. Ich glaube, da kann man sehen.
Tja, gut. Dann bin ich dagegen, dann sollen sie das nicht machen.
Nicht machen.
Nee, einfach, der soll einfach mit seinem Geld was Sinnvolles tun.
Ich glaube, das denkt er, dass er das macht.
Nee.
Ist ja das Tolle, jeder kann sich ja.
Ja, haben wir aber gerade bewiesen, ist nicht gut. Er soll das nicht machen. Weil es nicht nachhaltig ist.
Kannst ihn mal anrufen, dass. Ey, sorry, wir haben hier gerade herausgefunden, das ist nicht nachhaltig, was du da machst.
Genau. Dann soll er lieber eine Stadt entwerfen, die irgendwie in der Karibik kühl ist. Also, wo die Leute leben können und zwar für immer.
Kanada.
Und wo regenerative Energien und wo man wenig Strom braucht und so.
Ich glaube, das machen die gerade in
Island.
Island, ja.
Island ist aber auch Paradies für Kryptominer, ne? Da ist ja auch gerade so, dass sie irgendwie die teuren Computer immer irgendwo alle klauen und jetzt die Polizei irgendwie hinterher ist.
Also nicht nur die teuren Computer, sondern so richtige Mining.
Ja.
Also so ein komplettes Warehouse quasi.
Ja. Und jetzt die Polizei irgendwo hinterher und guckt, wo jetzt gerade viel Strom verbraucht wird, weil die haben die wahrscheinlich. Aber ich meine, auf Island ist halt auch, die haben halt auch so viel Energie übrig gefühlt.
Ja, aber das Coole ist ja quasi, davor war es quasi besser, mit einem Ölradiator zu heizen, anstatt mit Gas oder mit irgendwas anderem, was du verbrennst. Und jetzt kannst du einfach quasi deinen Computer nehmen, weil das ist ja noch besser als ein Ölradiator, weil der macht einfach so aus Energie Wärme mitten was abfällt.
Genau. Das ist schon mit Cash Moneys, die abfallen. Mhm.
Cash Moneys, genau. Quasi aus, hast du den Sand ausgetrickst, für dich Bitcoin zu meinen. Ja, also ich würde es, soll er dorthin gehen und nicht da, wo es eh schon warm ist.
Genau, macht keinen Sinn.
Würde ich sagen, rufen wir ihn an.
Okay, haben wir abgelehnt.
Abgelehnt.
Brock Pierce. Wir rufen ja an von Binärgewitter.
Calling from Germany. Puerto Rico. Null Points.
Nur gut Puerto Rico. Better into Germany.
Also hier hat es den ganzen Tag geschneit.
Bam, sollen wir hierher kommen?
Ja, hier ist kalt. Hier, wir brauchen mehr Wärme.
Mhm. Perfekt.
War etwas irritiert, als ich heute Morgen aus dem Haus gegangen bin und das war schon wieder alles weiß. Naja, gut. So, was? Last Week Tonight mit Oliver?
Genau. Ich glaube, es ist die aktuelle Episode oder so. Oder
ja,
die
glaube auch.
Oder die fast aktuelle. Auf jeden Fall ging es da auch um Cryptocurrencies. Das ist ganz lustig. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr... Ich finde Last Week Tonight super.
Mhm,
schaut das immer.
Ja,
also und es ging halt, es passt jetzt gerade so. Und es ist aktuell, könnt ihr schauen.
Es ging um Cryptocurrencies und dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn du Schulden machst und dafür dann Bitcoins kaufst.
Genau.
Das wäre vielleicht.
Aber das haben wir ja hier selbst in diesem Binärgewitter schon ganz oft gesagt. Ja, man kann mit Geld, mit Spielgeld, also Geld, was man übrig hat, das sollte man investieren, ja, aber nur mit dem, was ihr wirklich übrig habt. Also nicht dafür verschulden, nicht seine Existenz ruinieren, nur, aber das ist dann Gambling, wie heißt das, Spielen? Glücksspiel. Und das ist, macht süchtig und macht Existenzen kaputt. Und also ich bin voll dafür, an der Börse und so zu spekulieren und auch ein bisschen Risiko einzugehen, aber halt nur mit in Anführungszeichen Geld, was man übrig hat.
Ja. Genau. Vorher immer genug auf Seite haben, um zu leben. Und genau. Für die Vorsorge und die Träume und so. Und dann das, was ihr nehmen würdet, um feiern zu gehen, das kann man alternativ nehmen, um zu spekulieren.
Ja,
voll
ja.
Langweilig.
Perfekt. Buh.
Genau. Buh. Ja, oder ihr eben, oder ihr macht halt, könnt ihr auch in solche Sachen investieren, die halt definitiv nicht pleite gehen. Also es gibt ja auch bei Aktien Sachen, die sind hochrisikoreich oder Kryptowährungen, die sind halt sehr volatil. Und dann gibt es halt, weiß ich nicht, so Aktienfonds oder keine Ahnung.
Dann gibt es quasi noch Futures auf
und dann gibt es noch Hebelzertifikate und sonstigen Scheiß, womit ich mich gar nicht beschäftigen will, weil ich, wenn dann lieber solche Sachen, wo du weißt, oder wo der größte Teil in Sachen steht, wo du weißt, das wächst halt definitiv 5% über die nächsten 50 Jahre, ja, und dann hast du noch ein paar Sachen, wo du weißt, ja, du kannst auch alles verlieren, du kannst aber auch in Anführungsstrichen megamäßig viel Geld mitmachen. Man muss es halt streuen.
Und es gibt einen schönen Grundsatz, kauf nichts, was du nichts verstehst. Und ja. Diese ganzen Hebelprodukte, da muss man sich schon Zeit für nehmen, die zu verstehen. Und selbst
und wenn man
die
das verstanden
Konzept
hat.
Verstanden hat, muss man dann das spezielle Produkt nochmal verstehen. Und die Banken sind da sehr kreativ, was sie da so an speziellen Regeln reinschreiben. Deswegen der Aufwand, den man da reinsteckt, ob der sich zu den Chancen lohnt, ist immer sehr fragwürdig.
Und ja, das Problem ist quasi, dann hast du es verstanden und dann siehst du, oh shit, das ist quasi nur eine Spekulation auf eine andere Spekulation und darauf dann quasi eine Gegenwette und quasi jemand bietet 10 Euro, dass irgendwas hochgeht. Und dann bietet jemand darauf, dass der andere quasi was erraten hat, dann nochmal ein Zehnfache davon. Und das ist einfach so, so total absurd.
Ja, so ist es halt Glücksspiel. Das ist ein Glücksspiel.
Ja. Ja, also da gab es quasi eine coole Szene bei Wolf of Wall Street oder was? Nee, das war das nicht, sondern dieses andere, es gab quasi einen Wall Street Film, wo vor der Häuserbubble.
Ja.
Nee, das war nicht der Wolf, oder? Nee.
Nee, das war nicht der. Da gab es quasi einen.
Habe ich nicht gesehen, aber keine Ahnung.
Ein älterer? Ist das der hier der Klassiker?
Ja, er ist ein bisschen älter, genau.
Also es gibt ja den Film Wall Street mit
The Big Short war es. Nee, ist gar nicht so alt. Big Short 2015. Und da geht es quasi auch darum, dass dann quasi Leute die Aufsicht dann quasi versucht zu verstehen, was dort genau passiert oder quasi die anderen Firmen, die quasi daran natürlich auch verdienen wollen und so. Und dann versuchen die quasi nachzuvollziehen, was genau da passiert und wie diese Spekulationen quasi von Spekulationen abhängig sind.
Mhm.
Genau, da gibt es eine richtig coole Szene, wo du denkst so, oh shit, das ist krass. Ja, warte, hier.
Gut.
The Big Short.
Ich habe es ja gerade schon reingeschrieben, aber gut.
Oh, das ist schon reingeschrieben.
Ja, ja. Ich war so frei.
Du hast es aber falsch geschrieben. Meinst du richtig?
Ich wollte ja auch nur, dass da so ein wir müssen das noch ausfüllen Reminder ist, weil du füllst die Sachen dann immer nicht so richtig aus. Du schreibst es da manchmal hin und dann gucke ich dann am Ende und denke, ja, hat er nicht fertig gemacht. Und dann packe ich es einfach so rein und dann warte ich, bis es der andere Felix fixt. Das klappt total gut.
Tja.
Ja.
Toller Workflow.
Toller Workflow, genau. Ja. Gut, benutzt da jemand Windows 7?
Ich hoffe nicht, aber gut. Naja, bestimmt Enterprise also vermutlich.
Können wir darüber.
Also ich hab letztens aus meinem Schrank hier so einen Laptop genommen, aufgemacht, Windows XP.
Okay, nice. Whoops.
Ist ja auch egal.
Du hast ihn hoffentlich im Internet gelassen.
Warum nicht?
War glaube ich WLAN an. Also
Ja, Windows XP, also das, der ganze nächste Block ist halt so Meltdown und Spectre und so.
Ja.
Wir dachten ja, es, es ist vorbei.
Mhm. Nee, but wait, there's more.
Niemand, ne? Niemand dachte, es ist vorbei. Sie haben ja jetzt so angefangen, Dinge zu patchen und so. Und den hier fand ich besonders lustig. Irgendwie zwischen, ich glaube, 2 Patches oder so für Windows 7 haben sie aus Versehen das ganze Memory in jeden Prozess gemappt. Heißt, du könntest aus jedem unprivilegeden Prozess mit Gigabyte pro Sekunde Speed das ganze Memory auslesen, ohne irgendwie komische Dinge zu machen und dann Memory zu beobachten und so, um irgendwie wie bei Meltdown halt dann irgendwie vielleicht so ein paar Megabytes pro Sekunde an Daten rauszulesen, sondern du konntest halt einfach mit einem einfachen Read- und Write-Call, das gehört auch dazu natürlich, du kannst auch einfach irgendwo ins Memory wieder reinschreiben, weil warum nicht?
Ist ja da, ins ja gemappt. Ja.
Genau, ist ja gemappt. Das ist voll nett von ihnen. Ja, aber es war irgendwie wirklich nur Windows 7 und irgendwie, ich glaube, zwischen zwei Versionen. Wenn du einen dieser 2 Patches eingespielt hast und jetzt nicht den neuesten hast, dann warst du vulnerable und sonst, ja, nicht. Und irgendwie Windows 8.1 und 10 und so waren sowieso nicht affected. Interessant. Ja. Und, ja, stimmt, irgendwie Windows 2008 R2, ich glaube, das Server oder so, war irgendwie auch affected. Naja, setzt halt neue Dinge ein. Vielleicht.
Haha. Enterprise.
Enterprise. Ja, genau, ist halt so. Aber ich fand's auf jeden Fall sehr gut, dass du dann halt so ein Patch einspielst und dann ist halt einfach bekannt schlechter.
Aber so, nicht whoops, schlechter, sondern quasi maximales Level.
Maximal gut. Vielleicht. Also aus Sicht, wenn du Memory auslesen willst und schreiben willst. Ja. Genau. Und dann habe ich hier noch die ganzen BSD-Dinge gepickt mal. Zwar ist die Meltdown Mitigation ist jetzt in OpenBSD 6.1 und 6.2. Also auf Current waren sie wohl schon ein bisschen länger. Das haben sie getestet. Scheint wohl alles zu funktionieren. Genau, wenn ihr OpenBSD habt, 6.1 oder 6.2, einfach mal, was war das? Ich glaube Syspatch oder so, das Binary Patch Ding, oder halt selber mal neu bauen. Mhm. Was ihr halt macht, updaten. Dann habt ihr die Patches drin. FreeBSD gibt so eine Wiki-Seite. Ja, sie sind dran.
We are working on it.
Ja, ich glaube aber, wenn ich das richtig sehe, in Stable 11, also ich nehme an, das ist zurückgemerged und released, bin ich mir, hoffe ich zumindest, also ich glaube, wenn ihr FreeBSD 11 habt und das up-to-date ist, dann fehlen euch, glaube ich, nur Patches, wenn ich das gerade richtig sehe, wenn ihr noch auf ARM seid. Beziehungsweise die Clang-Patches fehlen wohl noch für AMD. Und sonst seid ihr nur betroffen, wenn ihr FreeBSD auf dem ARM V7 beispielsweise benutzt. Wenn ihr irgendwie den ganzen Kram selber baut, gibt es für alles Patches, die sind alle im Head drin. Ja, und wird es auch so ein früher oder später vermutlich alles reinkommen.
Okay, das heißt, man ist dann
ich hab safe gesehen, also genau, wenn ihr beispielsweise OpenSense benutzt auf euer Firewall oder so, da sind all die Patches schon drin. Ich glaube, die haben auch noch mehr Patches.
Okay.
Schon drin. Mit der neuesten Version 18.1.5. Und irgendwie hat das erstaunlicherweise bei mir dazu geführt, dass es jetzt wieder ein bisschen weniger CPU benutzt. Was ich eigentlich ganz nett finde.
Das ist gut. Weniger CPU benutzen ist mehr gut quasi.
Genau, ist mehr.
Hast du da Stats und alles? von deinem ganzen Computer?
Genau.
Aber ist hier nicht OpenSense irgendwie kaputt gegangen? Hatte ich das nicht irgendwie gesehen?
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was passiert ist. Nicht so wirklich ein Mimimi, weil es war...
Never update the running system. Never change the running system.
Doch, immer updaten.
Sicherheit durch Ignoranz. Einfach warten.
Ja.
Weil,
hast du ja gesehen?
Weißt du, hätten diese blöden Windows 7 Leute, die Benutzer...
Einfach ausgewartet.
Einfach gewartet, dann wäre es nicht so schlimm gekommen.
Aber ich glaube, denen wurden die Patches alle automatisch reingedrückt, so zwangsmäßig, oder?
Ja, das kann man ja abschalten, bestimmt.
Ja, bestimmt.
Nee, kann man nicht mehr irgendwann.
Irgendwann sagt Microsoft dann,
nee, Freunde, hier, ihr müsst jetzt updaten, ansonsten reden wir nicht mehr mit euch.
Ja, ich glaube, du wirst irgendwann zwangsbeglückt.
Ist auch
Updates.
Okay.
Ja,
Nein, das ist nicht
doch,
okay.
Doch. Nee. Updates sind okay.
Ja, Updates sind okay, aber Zwang ist nicht okay, weil es kann immer Umstände geben, in denen du der Herr über deine Maschine sein musst.
Tja, ja.
Das, okay. Dann darfst du halt nicht Windows einsetzen.
Sehe ich ein.
Das ist relativ
aber
einfach.
Ja, wenn du dann halt, ja, ich meine.
Dann nimmst du halt irgendwas anderes außer Windows, weil wenn du Windows hast,
halt,
dann.
Ja.
Bin ich großer Freund von.
Halt was.
Absolut.
Wo du Kontrolle drüber hast, dann kannst du solche Dinge machen, aber so für einen, ich sag mal, für einen Otto-Normal-Benutzer, der soll halt einfach, also ich sehe noch nicht, dass halt irgendwie so ein normaler Benutzer irgendeinen Grund hat, Updates nicht einzuspielen. Und
nein, genau, dass es die Unterscheidung gibt, ist, weiß ich aber nicht, also ich kenne das, dass es halt den Zwang gibt und das ist halt echt. Schwierig.
Ja, ich nehme an, wenn du eine große Firma bist und sagst, ja, wir haben hier ein Problem, dann kannst du auch mit deinen Microsoft-Leuten vermutlich sprechen und dann
eine Lösung aushandeln. Du musst nicht eine große Firma sein, du musst viel scheiß Geld haben. Also, egal.
Aber dann
kannst du auch eine kleine Firma sein.
Große Firma, ne?
Naja,
kannst auch eine kleine scheiß Firma sein mit viel Geld.
Ja,
gut. Zum Beispiel über Crypto-Mining.
Dann kannst du dir auch immer noch Windows XP leisten, im Übrigen. Wenn du viel Geld hast, glaube ich.
Wie lange geht es noch? Aber nicht mehr so lange. Geht nur noch ein Jahr oder zwei. Die haben da auch quasi Grenzen sogar für dieses XP.
Echt?
Hat denn
ja,
eigentlich,
ich glaube 2020 oder
es
so.
Es gab doch mal so einen Windows-Klon ReactOS, ne? Haben die mittlerweile Full XP-Compatibility erreicht?
Nee.
Ah.
Nee, aber du kannst es, kannst genug
kannst
davon einsetzen.
Kannst Paint starten oder so.
Nee, du kannst mittlerweile schon viel. Du kannst auch einen neuen Firefox und sowas benutzen. Gab es auch gerade vor einem Monat oder so wieder eine neue Version. Aber ich meine, sie wollen ja auch vollen NT-Support, aber ich weiß nicht, welches NT6. Also das wäre doch dann XP, oder? Erschaffen?
NT6?
Nee, ja,
Kernel, ich weiß es nicht mehr.
Sie wollen. Ziel ist es zu XP und 2003 Server und 7. Ja, also so in der Art. Also Windows 7 ähnlich sein.
Okay, also
und die letzte Version?
XP-Support ist wohl bis 2019.
Ja, also ist noch, wäre noch hin. Also
für diese ganzen Point-of-Sales-Dinger da. Also für diese.
Ja. Und für, weiß ich nicht, für Geldautomaten und so.
Ja, ja, genau. Genau.
So praktisch.
Hier, genau. Und zwar Windows Embedded POS Ready 2009 hast du Extended Support bis 8. Januar 2019.
Das ist halt schon krass.
Und, achso, nee, die Windows Embedded Standard bis Januar 2019 und April 2019 für die POS Ready. Bam. Hast du nochmal Glück, wenn du jetzt so ein
Post-Ready-Embedded-System hast? Hättest du doch jetzt deinen Laptop, der da noch XP drauf hat, mal Post-Ready machen können. Post-Ready. Und dann würde er die Updates kriegen. Die Post-Updates. Steht aber überall, dass man es nicht machen soll, aber es geht wohl irgendwie. Ich meine, ist nicht so, dass ich ein Windows XP hätte und das jetzt auch ausprobieren würde wollen. Aber ich habe die Woche wieder ein Windows 98 gesehen. Also nicht in live im Betrieb, aber
als CD oder was?
Ja, ich räume ja, oder meine Mama räumt gerade aus alte Sachen von mir und ich habe hier tatsächlich, da steht Windows 98, also und Windows 95 mit USB-Unterstützung. Habe ich
yes.
Auch. Ja, Vertrieb nur mit einem neuen PC. Also ich hätte hier noch ein Windows 95 und ein Windows 98. Und Windows ME!
PC?
Oh Gott!
Oh Gott. Das ME. Aber warum hast du alles?
Ja, das frage ich mich auch. Das, warum das hier noch drin rumoxidiert. Kannst du mal sehen. Also, wenn noch jemand Windows ME braucht.
ME. Kann ich ja. Oh, da wären ja schlimme Erinnerungen wach.
Ich könnte mal wenigstens probieren, das in der virtuellen Maschine zu betreiben, ob das geht. Bestimmt. Aber ich habe einfach nicht genug Zeit für sowas. Ja, und
so?
Ja, das ist so einen Scheiß zu machen, da mache ich doch lieber sinnvollen Scheiß und nicht.
Vielleicht kriegen wir es ja hin für den nächsten.
Für den nächsten Kongress, genau.
Kongress, nicht, genau.
Wir bringen ja,
ich hatte,
VMs und
Plan 9
mit.
Ja, ich habe hier zum Beispiel auch noch eine Mini-DV-Videokassette. Falls noch jemand.
Du hast noch mehr Müll gefunden.
Ich hab irgendwo original noch verpackt.
So ein Originalkarton OS2 rumstehen.
Habe ich auch noch. OS2 Warp, ja.
ihr habt alle so viel Müll bei euch. Ja.
Sammlerstücke.
Sammlerstücke, genau. Das ist irgendwann kann man das für ein Vermögen auf eBay verkaufen.
Ja, ich glaube.
Oder nicht. Oder ja. Einfach nicht.
Oder einfach nicht. Also eine Mini-DV hier, Sony Mini-DV, kann ich auch mal verkaufen noch. Ja. Gut.
Das kannst du dann an deinen ungeliebten Enkel ver... Ja.
Sogar noch eins meiner allerersten Mikros hier. Das ist also Wahnsinn.
Krass.
Ich, ja.
Verrückt.
Was man alles
so
findet.
Altes Zeug.
Ja. Ja.
Ja, wunderbar. Was hier auch noch gefunden werden muss, ist, ob die Erde jetzt wirklich rund ist oder nicht.
Also verrückte Leute versuchen das rauszufinden, ja. Und sie bauen sich dafür Raketen. Und ich weiß nicht, ob er es rausgefunden hat. Ich verstehe das nicht.
Nee, der war ja nur auf 860, auf 570 Meter. Also das reicht man nirgendwo hin, ja.
Nee, also er hat sich auf 570 Meter hochgeschossen und hat gesagt, also da links und rechts ist Horizont. Wahrscheinlich ist da die Erde zu Ende. Und deswegen flach. Ja. Keine Ahnung. Also der Mad Mike, der verrückte Mike, hat sich irgendwie mit seiner selbst gebastelten Rakete und der hat sich ja schon irgendwie mit mehreren Sachen hochgeschossen und sich da halb lebensgefährlich verletzt. Diesmal hat er sich nur leicht verletzt, hat er sich hochschießen lassen. Aber ob er jetzt irgendwie weiter ist und gesehen hat, dass die Erde da hinten zu Ende ist oder nicht, kann ich dir auch nicht sagen, aber diese wie sieht es, die Flat Earth Society has members all around the globe.
Around. Ja, ungefähr so.
Ja, genau.
Ja.
So also, ähnlich. Ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Guckt euch das YouTube-Video an. Oder auch nicht. Ist schon lustig, womit Leute, die nichts zu tun haben, sich so beschäftigen.
Ja.
Ja. Hm. Oder die an verrückte Dinge glauben.
Man bekommt fast Mitleid.
Das stimmt.
Nee, ist okay. Also weißt du, das ist ja eine natürliche Selektion irgendwann dann. Also ich meine, wenn der sich so hoch mit der Rakete geschossen hat, dass er beim Aufprall dann wirklich stirbt, dann ist dem ja auch dann...
Ja, aber dann weiß man es immer noch nicht.
Die Gesellschaft, muss diese Typen aushalten. Das ist nicht okay.
Doch, also doch, wenn er sich so tötet, dann muss es ja quasi nur bis bestimmten Zeitpunkt aushalten. Ja, genau. Da kann ich auch quasi ein cooles Projekt mal picken, nämlich vor fast 2 Jahren hat ein Kumpel von mir so einen Wetterballon steigen lassen mit einer Kamera dran und der war quasi hoch genug, dass man sehen kann, dass die Erde gekrümmt ist.
Oh.
Und das ist schon ziemlich nice.
Und warum habt ihr dem das Video nicht gezeigt, dem Mad Mike? Da hätte das vielleicht.
Er sagt, das ist hier, das ist mit.
Das Fake News.
Adobe. Irgendwie nach.
Earth Shop.
Ja, Earthshooper, genau. Mit Fisheye View oder so.
ist
weg.
Ist das ge-Earth Shopped?
Achso, ist weg.
Ja, du hast es am falschen Ort rein gemacht.
Ja, das wäre natürlich böse.
So, genau. Kann man das da schon erkennen? Ja. Gucken wir mal. Gibt's auch ein Video? Gibt's quasi ganz viele Graphen, wie hoch es ist und so? Schon eine coole Sache. Und so ein kleines Männchen dran.
Cool.
Wunderbar.
Kommen wir jetzt zu welchen, zu Leuten, die nie was Böses tun?
Wer ist es?
Google. Do not evil. Ist doch ihr Leitspruch.
Ah, ja. Nee, ich glaube, das haben sie geändert.
Echt, haben sie geändert?
Ja, ja.
Schon vor längerer Zeit, weil sie jetzt doch böse Sachen tun?
Ich glaube schon, ja.
Sie waren Diskussionen darüber satt.
Haben sie nicht Boston Dynamic gekauft?
Ja, das hatten sie mal gekauft und haben sie mittlerweile schon wieder verkauft. Aber es kann sein, dass es in dem Zuge war, ja.
Damit sie wieder evil tun können, quasi.
Ja, Google hat irgendwie, also ihr kennt ja diese Google-Apps, wenn ihr ein Android-Telefon habt, was halt ordentlich gekauft ist und nicht irgendwie komisch ist, dann habt ihr da wahrscheinlich auch Google, wie heißt, Play Store und
die Play Services. App,
Play Services, Play Store, Google-Gedöns, Spracherkennung, Maps und einige andere Gedönse drauf.
Ja, also konkretes, ja, genau, erzähl mal weiter.
Nee, sag.
Also das ganz konkrete Problem sind dort tatsächlich nicht die Google-Apps, sondern den Play-Service. Und dieser Play-Service kann quasi von verschiedenen anderen Apps auch verwendet werden. Und wenn dieser Play-Service nicht mehr zur Verfügung stehen würde, dann hätte man nicht nur mit den Google-Apps ein Problem, sondern mit allen Apps, die das verwenden. Und das sind relativ viele.
Ja, ich merke das tagtäglich, weil das sind immer die, die beim Starten dann sagen, sie wundern sich, dass die Play-Services nicht installiert sind. Aber dann Gott sei Dank trotzdem funktionieren.
Ja.
Meistens ist es halt so, sie wollen eine Karte einblenden, ja, zum Beispiel. Also zum Beispiel die Bahn-App. Wenn du die startest, ja, sagt sie halt, Play-Services sind nicht installiert. Weil sie halt
eine Karte. Du kennst dieses ganze Ding. Lustig. Was? Du bist quasi so ein No-Google-Man.
Ich habe ja so ein Selfish.
Ach so, ja, du bist ja verkrepelt. Ja, stimmt.
Nee, ich bin nicht verkrepelt. Ich benutze einfach die guten Sachen. Und habe da halt keine Play-Services drauf. Könnte ich zwar drauf tun, aber man will ja nicht unbedingt. Und die meckern dann halt immer. Es werden leider immer mehr Apps. Manche Apps funktionieren tatsächlich gar nicht. Der Großteil der Apps braucht die Play-Services, also dependet darauf, aber meckern halt nur, wenn sie nicht haben und funktionieren dann zu 98% korrekt. Ja, ja, ich meine, gut, die Bahn-App kann keine Karte anzeigen. Aber abgesehen davon tut sie halt alles andere, was ich brauche, nämlich mir sagen, welchen Zug ich nehmen soll und mir Tickets ausstellen und dass ich sie vorzeigen kann und so. Ja, das, also, so what, wenn das halt nicht tut. Gut, Push-Notifications würde ich vielleicht auch nicht kriegen, aber ich merke selber, ob ich in einem verspäteten Zug sitze oder nicht. Das, ja. Genau, also das sind die Sachen, die du für die Play-Services brauchst. Und ich meine, du brauchst die Play-Services, sonst hast du auch keinen Play-Store. Ja, und du hast auch keine Push-Notifications zum Beispiel. Das funktioniert alles über die Play-Services. Was man komischerweise verwenden kann, ist zum Beispiel Google Maps. Ja, ich kann Google Maps ohne Play Services verwenden, es geht.
Interessant.
Es meckert zwar auch jedes Mal beim Starten und sagt, finde ich nicht, aber es funktioniert danach problemlos.
Scrape wahrscheinlich direkt die Google Maps Webseite.
Dann denkst du, so komisch, aber egal. Weil Google Maps brauche ich dann schon. Also uneingeloggt natürlich, aber irgendwie sind doch schon mit die besten Karten, die wo gibt. Ja.
Da will ich mal kurz eine Lanze brechen für die,
ja,
für die OpenStreetMaps. Mit maps.me ist da eine sehr zugängliche und sehr vollständige App verfügbar, wo man sich angenehm die Daten offline ziehen kann, und zwar wirklich offline und nicht so behelfsmäßig wie im Google. Über die Kartenqualität freue ich mich da immer wieder aufs Neue. Also die finde ich zum Teil sogar besser als auf Google, weil da auch Trampelpfade drin sind und also so kleinere Waldwege und so Sachen. Also da die OpenStreetMap-Qualität, finde ich, übertrifft zum Teil die von Google sogar.
Okay, Maps.me kannte ich bisher tatsächlich noch nicht, aber werde ich mal ausprobieren.
Mhm. Ich habe vorher viel
ich habe
benutzt, das ist auch sehr cool.
Ja, genau.
Hat aber das User Interface lässt zu wünschen übrig. Und da war ich froh, dass ich auf dieses Maps von mir gestolpert bin. Das ist cool.
Das kannte ich tatsächlich nicht. Muss ich mal,
Osman,
ausprobieren.
Ne?
Ja, genau. Ja. OSM und Tilde plus Gedöns. Genau, da gibt es ja auch die kostenlose.
Jedenfalls, haben wir jetzt mal über die Story geredet eigentlich?
Nee, noch nicht.
Okay, nice. Haben wir schon gut hinbekommen.
Wir waren jetzt erstmal mal erklären, warum man die Google Apps braucht oder diese Play Services braucht. Wie gesagt, wer ein normales Android-Telefon hat, hat die garantiert drauf, weil die halt von den ganzen Anbietern mit dazu installiert werden. Wer sie nicht drauf hat, ist, wenn jemand einen Custom-ROM drauf hat. Also wenn du Cyanogen-Mod früher oder jetzt Lineage, Linage, OS drauf hast, dann hast du die eventuell nicht. Oder du hast noch was Obskureres drauf, wo du dann explizit das ganze Zeug gar nicht haben willst. Du konntest sie dir aber fast immer nachinstallieren. Und so diesen Weg will Google jetzt so ein bisschen versperren.
Okay, so. Das ist nicht in Ordnung.
Das sagst du. Google findet das anders, weil die haben ja nicht dafür bezahlt. Wahrscheinlich. Also, wenn ein Hersteller ein Android-Gerät rausbringt, Android ist zwar Open Source, basiert auf dem Linux-Kernel, aber eben nicht alles, ja.
Ja,
insbesondere
genau.
Diese Play-Services, dafür müssen die Hersteller an Google Geld abdrücken, damit sie die auch anbieten können. Und wenn man das halt nicht macht oder weil man direkt ein Gerät mit einem anderen ROM rausbringt, also einem eingebauten Android, was halt nicht ein bezahltes Android ist, ein von Google bezahltes, aktiviertes Android, dann hast du halt die Sache nicht. Du kannst zwar diese Play-Services installieren und benutzen, aber ist dann halt so halb illegal oder so. Und das.
Also sie enforcen quasi ihre Lizenzbedingungen.
Sozusagen, ja. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ist, betroffene User können sich jetzt irgendwie manuell oder ihr Gerät irgendwie manuell registrieren oder so.
Ja. Das heißt quasi, Google will schon quasi von diesen Firmen, die halt 1 Million Android-Handys China-Android-Handys herstellen, wollen schon quasi die Lizenzgebühren von denen, aber die Leute, die sich halt einfach Lineage auf ihr Gerät machen und da dann den Play Store benutzen wollen, das sind denen
weiter.
Quasi egal. Genau.
Okay. Weil ich habe nämlich, also ich habe hier ein Nexus 5 noch rumliegen, das war ja also mal eins von mit Google gekauft und so und ich benutze es halt immer noch und da ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass irgendwas nicht mehr gehen würde. Ich kenne es halt von Sailfish, auf meinem alten Jolla C hatte ich auch die Play Services mit drauf und die gingen dann halt irgendwann nicht mehr. Ja, wurde wahrscheinlich ausgesperrt irgendwie.
Und ja, ich bin auch noch mit einem Handy auf 2.6, was auch immer dieses, oder 1.6, war das 1.6?
Oh Gott.
3 oder so? 1.6.3 ist, glaube ich. Genau, also das ist 1.6.4 war, glaube ich, das letzte von dieser 1er Version. Genau, und da kann ich auch nicht mehr im Play Store, blöderweise. Überraschenderweise
auch. Wohl?
Weiß ich nicht, woran das liegt.
Voll doof.
Nee, das Telefon ist auch wirklich nur dafür da, um eine SD-Karte zu halten und dann DriveDroid zu starten. Das ist quasi das DriveDroid-Handy. Aber dafür funktioniert es echt gut. Also das DriveDroid, beste Sache. Kann ich immer nur wieder sagen.
Nein,
jedes Mal. Also DriveDroid, das ist eine App, mit der kann man dann ISOs booten von deinem Handy aus. Geil, oder?
Magic. Tja.
Also das braucht man auf jeden Fall.
Mhm. Ja.
Und genau, also da das Handy, das geht auch nicht mehr über, ich glaube, über 3 drüber. Und wenn du dann Android 3 installierst, ist es so langsam, dass du nicht benutzen kannst. Deswegen einfach nur auf 1.6 bleiben, ist auch scheißegal alles.
Ja, ich glaube, Google geht es halt vor allem darum, dass sie irgendwie all diese shitty Android-Phones loswerden. Weil wenn du die Google-Dienste drauf hast, dann musst du irgendwie auch durch so ein, also wenn sie offiziell irgendwie drauf sind, dann musst du dich irgendwie durch so einen Prozess und dann musst du so bestimmte Minimalanforderungen, glaube ich, erfüllen, Und
du musst Geld bezahlen das, an Google.
Ja, das ist
wie viel sind das, das pro, Geld kostet. Pro Lizenz?
Weiß ich nicht. Geld. Wenig wahrscheinlich, aber immer noch Geld. Und wenn du 1 Million Stück davon produzierst, wahrscheinlich nicht ganz so wenig. Aber
Geld.
Pff, ich, keine Ahnung. Ja. Ja.
Ich habe halt das Gefühl, dass diese Devices halt den Ruf von Android ja, halt auch so ein bisschen runterziehen. Und darum kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass Google halt sagt, ja, finden wir halt irgendwie ein bisschen doof und wir haben die Möglichkeit, das zu enforcen, dass Leute irgendwie ein bisschen bessere Handys bauen oder sonst halt nicht Android sind. Oder zumindest nicht Android mit Google-Servicen. Ich meine, du kannst ja dann immer noch deinen eigenen Kram bauen.
Okay, also das funktioniert tatsächlich so, du musst es abnehmen lassen und das kostet quasi für 100.000 Devices $75.000 von einem Google-Certified-Abnehmer und das ist quasi die Lizenzgebühr, die du bezahlst, damit du da dein dieses Google-Play-Zeugs drauf machen kannst, oder? Ich verlinke das mal kurz hier mit dazu und genau. Google Kosten quasi so. Genau, das ist interessant auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir quasi. Hallo?
Ja.
Ja.
Okay, es war so ruhig, ich habe mir Angst gehabt.
Nee, ich probiere gerade Maps.me aus hier.
Maps.me.
Ja, das ist super.
Okay, genau, es gibt jetzt quasi ein Alternativprojekt, was die Google Play Services API nachbaut und das dann quasi so self-hosted hat. Und die Idee ist dann quasi, dass du dann dein Android-Telefon umbiegen kannst auf diese privaten Services und dann komplett unabhängig bist von Google. Und das ist ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Micro-G nennt sich das.
Genau. Hatten wir auch schon vor, keine Ahnung, 10 Sendungen oder so, habe ich das mal.
Sendung 185.
Wobei wir wahrscheinlich immer noch nicht schlauer sind als damals. Ich bin auch nicht dazu gekommen. Ich habe es mal ganz kurz installiert, aber auf Selfish. Also du hast die Micro-G-Sachen im, wer F-Droid drauf hat, kann sich die Micro-G-Sachen auch relativ einfach darüber runterladen und quasi die Google Play Services und auch den Dienst, der GPS und sowas macht oder der überhaupt Location macht, gibt ja dann noch verschiedene Backend-Provider, entweder fragst du Mozilla Backend-Service oder du benutzt wirklich gleich die GPS-Daten oder du fragst nach WLAN-Zellen, such mich mal ab irgendwie. Also dafür gibt's einen Dienst, die kann man sich entweder von der Webseite oder über einen F-Droid-Store, wer den drauf hat, runterladen. Ich habe es jetzt auf einem Android nicht probiert. Ich habe es mal auf Selfish probiert, aber damit der das richtig erkennt, muss man da noch irgendwas injecten. Und da bin ich einfach nicht dazu gekommen. Wie das jetzt bei auf einem Custom RAM Android ist, kann ich gar nicht sagen, weil ich es nicht probiert habe. Ihr habt es wahrscheinlich auch nicht ausprobiert, oder?
Nö.
Ja. Ja, also ich weiß nur, dass es auch bei Selfish geht. Finde ich ganz praktisch, dass man halt ohne auf Google angewiesen zu sein, zumindest diese Location-Services und halt so Push-Services, Push-Notifications haben kann. Also das ist tatsächlich was mir manchmal fehlt. Ja, so im täglichen Betrieb, wie gesagt, nicht ganz so schlimm, aber manchmal wäre es schon ganz nett. Da muss man, ich muss halt immer dran denken, Signal und Telegram und sowas, nachdem ich mal das Handy neu gestartet habe oder die Apps ausgemacht habe, die halt wirklich die ganze Zeit im Hintergrund laufen zu lassen, weil sonst kriege ich halt die Nachrichten nicht mit.
Ja.
Und wenn du Push-Notifications hättest, dann würden die sich da bei dem Dienst registrieren und würden halt warten, dass da irgendwas rankommt.
Okay.
Genau, und sonst musst du die Apps halt im Hintergrund laufen lassen, damit die halt sich die quasi per Pull irgendwann dann abholen können. Und dafür werden halt solche Dienste dann geschickt.
Okay.
Damit die sich aber so richtig, richtig, echt, echt verhalten und von allen Apps erkannt werden, muss man noch irgendeine Magic machen. Und dann
ja, höchstwahrscheinlich. Irgendwo musst du ja noch reinkrippeln, dass das dann auch alles benutzt wird, oder?
Ja, ich meine, wenn du die offiziellen Sachen deinstalliert hast und deinstallierst, aber wie gesagt, das muss irgendwie komisch signiert sein. Und das, dazu bin ich einfach nicht, noch nicht gekommen, mir das mal anzugucken.
Und dann musst du es, also dann musst du ja auch quasi irgendwie diese ganzen anderen Services dazu überzeugen.
Nö, oder, nee, der verhält sich, nein, der verhält sich dann, der bietet die APIs genauso an, wie das, wie die Play-Services machen.
Ja, nee, ich meine quasi.
Und alle anderen Apps benutzen ja die APIs und denken dann, okay, das sind die Play-Services und sprechen die so an, wie sie auch die Play-Services ansprechen würden. Und da ist dann nichts. Also die verhalten, also alle anderen Apps verhalten sich richtig.
Ich meine schon quasi auf der, also ich habe gedacht, das ist auch, es gibt auch quasi einen serverseitigen Teil, nicht nur auf der, auf der.
Aber den musst du nichts selber machen, das
ist dann irgendwie Magic, aber über was, zum Beispiel, über was gehen denn quasi diese Push-Notifications, über was für ein Service? Das ging ja davor über Google-Server, habe ich gedacht.
Ja, ging davor.
Und jetzt geht es über
Google-Server. Immer noch über Google-Server. Vermutlich. Ich weiß es nicht.
Aber das ist ja wohl dann super Quatsch.
Gute Frage.
Also wir wollten doch von
Google weg.
Und nicht, wir wollten nicht quasi was dazwischen machen, was halt jemand anders geschrieben hat oder trotzdem auch den gleichen Quatsch benutzt. Zum Beispiel auch den Maps.
Maps sind dann weil OpenStreetMaps.
Ja, das ist doch schon mal eine coole Sache. So.
Aber wie das
wie bei funktioniert jetzt dieses Push-Notifications?
Das ist eine gute Frage.
Oder kann das funktionieren?
Das müssen wir jetzt mal rausfinden, während wir darüber noch quatschen, glaube ich. Weil ich habe es mir tatsächlich, also ich weiß, dass es auch MicroG, also LinuxOS gibt es auch, oder die LinuxOS-Leute, deswegen hatten wir damals, glaube ich, drüber geredet, die wollten MicroG nicht mit anbieten und jetzt gibt es die MicroG-Leute, die dir ein LinuxOS anbieten mit MicroG drin. Genau, also LinuxOS selber wollte das nicht machen oder die Leute dahinter, aber die MicroG-Leute bringen dir ein vollständiges ROM mit Bild in MicroG. Also wenn du wenn du eh LinuxOS drauf hast, dann kannst du und Google komplett loswerden willst oder die Google-Dienste komplett loswerden willst, kannst du halt auch von denen direkt die das ROM nehmen und drauf tun.
Mhm.
Wäre vielleicht mal geschickt, vielleicht mache ich das hier mal auf das Nexus, wenn es dafür ROMs gibt von denen. Dann kann ich das mal ausprobieren. Es ist echt, ja, die Zeit ist das Problem, die Zeit ist das Problem. So, aber wie kriegt man denn jetzt raus, was die, wie die den Dienst bauen? Providing the function to run use play services on.
Ich glaube, wir kriegen das nicht so schnell raus. Wir müssen es bis zum nächsten in 4 Jahren, wenn wir nochmal drüber reden, verschieben. Das ist quasi alles nix.
To device messaging.
Ich finde es so spontan jetzt auch nicht auf in ihrem Wiki. Und irgendwie beim Implementationsstatus oder so steht irgendwas von der Projektstatus ist so do not use if you don't know what you're doing. Das ist vielleicht auch nicht
das,
so.
Das heißt,
alle also, aktuell so, dass man irgendwie einfach klicken kann und es funktioniert, glaube ich, schon noch so ein bisschen. Du kannst dir das hinbasteln, wenn du die Zeit.
Also ich glaube, bei den Push-Sachen setzen sie tatsächlich auf trotzdem auf Google, wenn ich das richtig sehe. Bloß bei den Maps halt nicht mehr. Und zumindest ist der Layer dann halt auch Open Source. Die Google Services und die Google API, alle die Google-Sachen, die sind halt proprietärer Code. Und jetzt hast du dann, selbst wenn du hinterher noch auf Google Server setzt, zumindest auch diese Schicht in Open Source. Also es ist zwar immer noch so, dass du Google Server brauchst, die dir halt die Push-Sachen machen und so. Da kommst du nicht weg, außer du würdest das dann halt irgendwann mal selber hosten, aber seriously, wird ein bisschen schwierig, aber zumindest hättest du neben LinuxOS, was dann halt schon ein vollständiger Open-Source-Stack ist, dann auch diese Google-Apps oder diese Schicht auch in Open-Source. Und das ist schon mal mehr und besser als vorher. Ja, und du kannst halt da reingucken und weißt, was da drin halt passiert. Im Gegensatz zu Google sagt dir halt, oh, wir haben hier so ein kleines Programm, das läuft da mit Root-Rechten und super im Hintergrund, aber das ist alles total safe.
Läuft.
Also ich würde sagen, das ist schon mal der Vorteil. Auch wenn du hinterher trotzdem für bestimmte Sachen immer noch Google-Server, also beim Push, ich wüsste nicht, wie das anders funktionieren sollte, ja. Das sind immer
alle noch Google-Server. Alle müssen sich ja bei diesem Google-Server melden, damit die quasi die zusammengesammelt werden können.
Ja, so. Werden die sich ja auch machen. Werden die sich ja auch machen.
Okay, alles klar.
Aber
braucht man dann für das MicroG auch diese neuen Zertifikatsquatsch?
Tja. Ich dachte nicht.
Ich hoffe nicht.
Ich dachte nicht. Nee. Habe ich jetzt aber auch dazu nichts gesehen. Da müsste man vielleicht nochmal warten, ob das Leute jetzt schon ausprobiert haben. Aber also wie gesagt, ich habe das Telefon, dieses Nexus 5, was ich jetzt hier habe, ich meine, dadurch, dass es ja mal mit einer offiziellen Android-Version kam, habe ich da jetzt keine Probleme gehabt. Und
ich hatte das auch tatsächlich kein Problem.
Genau, also das habe ich ausprobiert. Das gibt zumindest bei mir keine Probleme. Sie sagen ja auch, dass es ja scheinbar immer noch eine Möglichkeit geben soll, dass du dich da irgendwie registrieren kannst. Und ja, was man irgendwie braucht, ist die Android-ID dazu.
Ja, genau.
Die kriegt man irgendwie raus.
Über eine andere App. Also die kriegst du nicht in deinen irgendwie Settings raus. Sondern brauchst dann quasi noch mehr Insight. Oder halt mit ADB, das geht natürlich auch. Ja, okay.
Ansonsten müsst ihr euch, lest euch mal den Artikel durch, guckt ins XDR Developer Forum. Ja, vielleicht tut sich da noch was. Da war jetzt einfach die Zeit zu knapp, sich da groß einzuarbeiten. Steht zwar immer noch auf meiner To-Do-Liste, MicroG mal für Selfish laufen zu lassen, aber mehr als den F-Droid App Store mal aufzumachen, sich die Sachen mal zu installieren, aber dann festzustellen, nee, das muss noch irgendwie extra signiert werden, irgendwo muss da irgendwas injected werden. Und dann hatte ich schon wieder keine Lust und keine Zeit mehr. Mhm. Weil Leben und so.
Ach, Pablo.
Ja, das
überbewertet. Ja, absolut.
Ist total überbewertet, ich weiß. Ich weiß. Und würde ich nicht so viel mein Leben in vollen Zügen genießen?
Das war echt witzig.
Ja, okay. Ja, siehst du? Es war witzig. Es war witzig.
Ich fand ihn nicht so schlecht.
Die auch immer Verspätung haben. Also ich
du musst dazu nichts mehr sagen. Der ist fertig.
Der ist fertig.
Der ist durch.
Du glaubst gar nicht, was für ein Stapel an Fahrgastrechteformularen ich schon habe. Also es sind nur noch irgendwie 90 to go oder so. Dann habe ich alles wieder, was ich brauche. Nein, ich sammle die.
Warum sammelst du die? Warum gibst du nicht immer direkt ab? Ist doch wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Geschenk von zu Weihnachten. Nur jeden Tag.
Genau. Also es ist auf jeden Fall mindestens einer die Woche, die ich da abgebe. Ich sammle die und fülle die dann alle mal zusammen aus und schicke die dann einen Brief weg.
Kannst du das nicht irgendwie automatisieren oder so?
Das habe ich mir auch schon überlegt.
Weil ich meine, einmal pro Woche, das ist jetzt schon echt übertrieben oft eigentlich, ja.
Dass ich einen pro Woche brauche davon? Ja.
Das quasi so oft machst du das, dass es eigentlich jetzt schon längst automatisiert sein sollte.
Lustig ist dann
Kinder.
Kinderarbeit. Lustig ist dann immer, wenn die Bahn dir zurückschreibt, wir haben ja alles bekommen, aber ihre Fahrkarte fehlt und ich denke mir, Alter, hast du das Formular korrekt gelesen? Dann wüsstest du, was meine Fahrkarte ist und würdest nicht so doof nachfragen. Aber gut, mit sowas muss man sich dann auch noch rumschlagen.
Einfach schon so einen Standard-Text zurückschicken, ja? Ja, genau. sofort, was, wenn du so eine E-Mail bekommst oder so eine...
Ja, es wäre schön, wenn es eine E-Mail ist. Das passiert ja auf dem Briefweg, ja. Du kriegst dann einen Brief und denkst, oh nee, jetzt musst du dann nochmal einen Brief zurückschicken, weil es gibt keine E-Mail-Adresse, an die du dich wenden könntest. Du könntest da anrufen, aber ich rufe doch nicht für 90 Cent die Minute oder was auch immer. Jedenfalls rufe ich da nicht an. Ja, das Einzige, was du machen kannst, ist wieder eins von diesen Briefen dir nehmen. Oder da immer drauf steht hier Antwort, ja, da steht oben bitte freimachen und du denkst dir, nee, ich mach da nicht frei. Ihr seid ja so blöd, mir einen Brief zu schicken, was man auch irgendwie anders hätte klären können. Oder ihr hättet mal das Formular richtig gelesen, was auch immer, und jetzt muss ich den zurückschreiben, nee, geht nicht.
Kennst du die Plattform Zugerstattung.de?
Nee. Zugerstattung.de.
Ja, Zug, ich hau's mal in die Linkliste. Das ist eine Weile her, dass ich das benutzt habe, weil ich auch erstaunlich lange keinen wirklichen Grund hatte, mir was zu erstatten zu lassen. Aber das hat echt gut funktioniert und der scheint das irgendwie so voll automatisiert zu haben. Dass, also Zug fällt aus, Zug ist zu langsam oder man will selber sein Ticket zurückgeben, weil man es noch nicht genutzt hat und der erste Geltungstag ist vorbei. Dann ist das eine Plattform, wo dich dabei unterstützt, das Ganze abzuwickeln.
Okay, gucke ich mir mal an. Ja,
ich hab gerade gelesen, beziehungsweise gelernt vom Ingo, bitte freimachen heißt, ist quasi ein Wunsch.
Ja, natürlich.
Und dem muss man nicht nachkommen. Aber bitte, ich habe nur gedacht, bitte freimachen, falls Marke zur Hand. Da habe ich gedacht, na gut, hab ich endlich hier. so genau. Sicher.
Habe ich nicht.
Nee, aber sobald Antwort auf der Karte oder auf dem Umschlag steht, ist es quasi, muss der Werbeversender die Portokosten tragen.
Korrekt.
Habt ihr wieder was gelernt? Könnt ihr jetzt bestimmt 80 Cent oder so sparen?
70, ja.
75.
Oder? Immer wenn Antwort draufsteht, genau, dann musst du. Und sie sind ja so frech, sie schreiben fast immer bitte freimachen, falls Marke zur Hand. Ich denke mir immer, ich habe zwar welche in meinem Portemonnaie, aber die sind ja dann nicht zur Hand, die sind ja in der Hose, ne? Also,
da geht's nicht.
Was heißt frech? Das ist doch, ich finde, das ist das Naheliegendste, was man tun kann als wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen.
Man kann es versuchen, ja. Genau, das will ich sagen.
Nee, aber sie könnten tatsächlich so eine Plattform irgendwie online stellen, wo du die Sachen nur noch eintippst, wegschickst.
Nee, da geht die
aber, aber stattdessen schicke ich gerade wirklich jede Woche mindestens eins von diesen Formularen da weg. Und ich habe ja ausgerechnet, es müssen 106 oder so sein, damit ich die 25% maximal wiederkriege. Ich bin noch nicht da, ja, aber es geht hart darauf zu, wenn es so weiter funktioniert. Aber macht nichts. Zugfahren macht trotzdem Spaß, ist immer noch besser als im Auto, im Stau
zu stehen. Du kriegst nur maximal 25%, das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Also von dem Gesamt. Das finde ich
doch.
Da haben die sich quasi direkt schon vorweg gemacht, falls sie scheiße sind.
Ja, genau. Falls du so viel damit fährst und dann quasi mehr rauskriegen würdest. Also bezahlt.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, ansonsten würden irgendwelche Leute kommen und die einfach die ganze Zeit neu verspätete Züge einsteigen. So, ich habe keine Ahnung, jetzt bin ich 2 Stunden zu spät gekommen. Das weiß ich.
Ich konnte nur diesen nehmen. Also ich meine, wenn du anders, schneller ans Ziel mit, egal, dann würdest du es ja vielleicht auch noch schaffen. Zugfahren ist trotzdem
oder toll. Ja, guck mal, du versuchst einfach immer den letzten Zug zu nehmen und dann so, oh, jetzt muss ich leider 6 Stunden hier im Zug fahren.
Du, ich habe vorletzte Woche habe ich in Berlin einmal übernachtet nachts, weil ich nicht mehr dahin gekommen bin, wo ich hinkommen wollte. Da bin ich
jetzt
auch noch
gespannt.
Hättest
du da nicht das Hotel bezahlt
bekommen? Ja, na klar, das probiere ich. Also ich habe ja die Rechnung und ich stecke die jetzt in einen von diesen Briefen, wo drauf steht, bitte freimachen. gucke dann mal, was rauskommt. Da hatte ich, es war nach 0 Uhr irgendwie und ich hatte.
Und da geht halt da nichts mehr irgendwie?
Nee. Wäre schon noch irgendwie, aber ich hatte keine Lust, erst um 2 im Bett zu sein.
Die sollen sich in Ford ficken einfach.
Ja. Weil, weißt du, man muss ja um 5.30 Uhr wieder aufstehen, das ist ja alles nicht so.
Und es ist schon 0 Uhr, dann ist echt.
Ja, furchtbar. Deswegen können wir auch nicht so lange immer podcasten hier, wir müssen schneller und so, weil ich muss ins Bett.
Okay.
Alte Leute müssen ins Bett, ihr wisst es.
Na gut.
Ich glaube, du bist gerade von irgendwie Google-Diensten zu Zugfahren, zu wie du deine Dinger zurückforderst, abgeschweift.
Abgeschweift?
Wie abgeschweift, das war das.
Ein Exkurs.
Ja.
Okay. Aber wer viel reist, hat ja auch viel zu erzählen und zum Erzählen kann man gut Fotos machen. Und irgendwer hat hier als News reingeschrieben, dass Raw Therapy in der neuen Version erschienen ist.
Genau, und zwar in der Version.
Was ist ein Raw Therapy?
Raw Therapy ist eine super Software, um RAWs zu entwickeln.
Das heißt, also
Also du könntest, du könntest auch Darktable nehmen oder Digicam. Genau.
Ja. Okay.
Genau. Haben wir bestimmt auch schon dreimal darüber gesprochen, glaube ich.
Okay, das heißt, man braucht erstmal so eine krasse Kamera, oder?
Ja, du brauchst eine, die also RAW-Fotos macht, weil ich meine, du kannst auch JPEGs.
Kann man RAW-Fotos machen?
Ja.
Echt?
Ja.
Warum macht's das nicht?
Weil du es nicht eingestellt hast.
Kann ich das einstellen? Aber nicht mehr der Standard-App, oder?
Ja, vermutlich nicht.
Also ich bin jetzt gerade auf Lineage und oder Lineage.
Lineage?
Lineage. Und da kann ich, glaube ich, keine RAW-Fotos machen. Aber die neue Kamera kann jetzt QR-Codes einlesen, was ich relativ cool fand. Aber das mal.
Das ist tatsächlich gut, wenn das System das direkt macht, ja.
Okay. Ja, jedenfalls Shutter Sound, nee. Also keine Ahnung, die Standard-App kann auf jeden Fall, da kannst du nicht sagen, dass er jetzt.
Das Bildqualität.
Also das Subreddit sagt irgendwie, man kann wohl RAW-Fotos machen. Was auch immer das jetzt genau heißt.
Und ungefähr so, irgendein Typ im Internet hat gesagt, dass das funktioniert. Ja, nee, nein.
Zwei Typen mindestens. Im Internet vor einem Jahr.
Ah also, ja, na dann.
Vielleicht.
Dann wird das wohl so
geht
sein.
Geht das. Ja, aber normalerweise macht man ja das schon vielleicht eher mit so, halt so einer normalen Spiegelreflex oder so.
Wobei die sterben aus, die Spiegelreflexkameras.
Ja, ja oder es halt gibt doch jetzt dieses, von welcher Firma, wie heißt diese eine, Huawei? Nicht ZTE, sondern Huawei, genau. Das
ich glaub,
40 Huawei. Megapixel, 3 Sensoren, Superkamera-Monster. Hm. Was ein Handy ist,
Leica-Objektiv, oder?
Ja, ja. Total absurd. Kostet aber auch 900 €. Also ist schon relativ teuer.
Also so ja, viel so wie, teuer, ein wie ein iPhone.
Aber das ist krasser. Also es macht krassere Fotos als ein iPhone.
Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht mehr teuer. Das ist einfach ein High-End-Handy. Die kosten alle so viel.
Nein,
ich meine, das Samsung-Ding kostet auch so viel.
Es ist eine Fotokamera. Es ist eine High-End-Fotokamera, die auch telefonieren kann.
Das stimmt.
Und dann ist es wieder total billig.
Telefoniert mehr.
Weil es da ist total billig, weil die großen Kameras, die kosten ja noch mehr.
Aber das, du kannst kein Objektiv drauf machen, oder?
Ja, hast du eine Ahnung.
Ah ja, doch, diese schittigen Objektive. Mit Fisheye View. Sieht auf jeden Fall
du
super
kannst eine Lupe aus. Davor
auf
halten.
Deine
ja,
drei
das ist
Kameras
kein Objektiv.
Gleichzeitig. Du kannst auf deine drei Linsen gleichzeitig so fucking Fisheye-Teile drauf machen. Nice. Beste Sache.
Genau. Ich habe Raw Therapy gepickt, einerseits, weil ich das brauche und das eigentlich ganz praktisch finde. Mhm. So von neuen Features, das Einzige, was ich jetzt gerade so gesehen habe, was für mich interessant ist, was ich nicht wusste, dass es geht oder vielleicht ging es vorher auch gar nicht, irgendwie Metadaten rauszustrippen, wenn man die Bilder speichert. Und das geht wohl jetzt irgendwie auch im Batch-Mode. Das klingt für mich so, als wäre das vorher schon irgendwie gegangen. Und das ist definitiv eine Funktionalität, die ich so gelegentlich brauche. Und bisher hatte ich irgend so ein Krepel-Script. Ja, muss ich mir mal anschauen, ob mich das weiterbringt, dass das macht, was ich gerne hätte. Und warum ich es aber eigentlich gepickt habe, ist, weil ich gesehen habe, sie haben es irgendwo drin verlinkt, es gibt rawpixels.us und das ist so ein Open-Source Bildersammler, würde ich jetzt mal beschreiben. Und zwar ist das irgendwie von all den großen Open Source Programmen. Mhm. Also die Darktable, RawSpeed und RawTherapy. Und die brauchen ja so Beispielbilder von allen möglichen Kameras. Und da kann man halt in so einer Liste schauen, ob seine Kamera dabei ist. Ob sie da schon Bilder haben und wenn nicht, dann kann man mal kurz ein Bild machen und denen das zur Verfügung stellen.
Muss das ein gutes Foto halt, sein, oder?
Es hat so Anforderungen. Was steht denn hier? Irgendwie ja, es soll wohl ordentlich ausgelichtet sein und irgendwie in Landscape Orientation und nice. Genau. Mit einer Linse drauf. Ja, genau. Image in focus and properly exposed. Also ja, es sollte schon, es muss jetzt nicht irgendwie ein speziell gutes Foto sein und es muss auch nicht irgendwie.
Was muss das auf, für eine Wirkung auf den Betrachter ja, haben?
halt keins. Und es sollten keine Leute drauf sein, weil das dann immer schwierig ist mit Lizenz und bla und blub. Also, aber es steht eigentlich alles auf der Seite und dann kann man in so einer großen Liste schauen, ob sein Modell dabei ist. Was auch ganz lustig ist, weil beispielsweise Canon irgendwie für verschiedene Märkte die Kameras verschieden nennt. Also man muss vielleicht, wenn man seinen Kameratyp nicht gerade dabei findet, sollte man vielleicht mal kurz noch im Internet schauen, ob das irgendwie für den japanischen Markt oder für den amerikanischen Markt irgendwie einen anderen Namen bekommen hat. Ich glaube, sie benutzen die Bezeichnung jetzt gerade, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Kameras ist, also weil ich habe nur Canons. Aber bei den Canons ist es halt so, dass es irgendwie für den japanischen Markt irgendwie einen Namen gibt. Es gibt einen Namen für, ich glaube, so ungefähr den Rest. Und die Amis haben dann aber auch nochmal einen anderen Namen.
Also nicht für nicht ganz den Rest, sondern...
Ja, ist halt so, ja. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie so eine Kamera hat, die RAW-Fotos macht, könnt ihr mal schauen, könnt ihr 2-3 Bilder machen und da hochladen.
Und euch dann eine Runde gut fühlen. Hat jemand übrigens den Bahnhöfe hochgeladen zu diesem Bahnhofsseite, die wir hatten?
Nein. Leider noch.
Oh, ihr Sucker. Ja. Alle
schlecht
zusammen. Waren das nicht nur deutsche Bahnhöfe?
Ist es ein Problem? Da aber, bist bestimmt Ossi.
Ich hab einen
Ossi Bahnhof, und Schweizer Bahnhöfe.
Ein Bahnhof, ich habe auf Twitter habe ich endlich mein Kopfbild hingelegt, habe jetzt einen Bahnhof drin. Hilft es?
Ja.
Aber es ist halt schlecht, also es ist halt nur mein Selfish Phone. Aber es war eigentlich
schön. Ah, nee, das sagt natürlich, das ist Selfish, hart, da geht nix.
Ja. War eigentlich, also es sah echt viel schöner aus. Es ist der Dresdner Hauptbahnhof. Und da hinten war eigentlich ein schöner Sonnenuntergang, aber von dem sieht man nicht sehr viel. Ja.
Tja, hättest du dir doch halt diese Kamera mit Telefon kaufen sollen.
Ja, stimmt. Aber ich wollte mal auf Twitter irgendein Bild, weil das immer nur dieses Braun da oben sah irgendwie langweilig aus. Jetzt habe ich einen Bahnhof.
Oh. Da hat einer einfach alle Railway-Stationen in meiner Umgebung wegfotografiert.
Wegfotografiert? Hat er die weggenommen?
Der hat die fotografieren, ist jetzt fertig.
Ja. Ist das ein Problem? Du kannst ja irgendwie
noch eins machen.
Mit dem Zug rumfahren.
Ah ja.
Nee, du kannst ja irgendwo hinfahren, wo es noch kein Bild gibt.
Das stimmt. Könnte ich.
Ja.
Aber?
Nee, fertig.
Also, könnte genau. Ich. Macht Fotos, ladet sie entweder da bei der einen Plattform oder bei der anderen Plattform hoch.
Genau, macht RAW-Fotos, aber dann auf Railway Station. Oh, nee, andere Richtung. Andersrum.
Weil wir gerade bei RAW Therapy waren, auch Digicam 5.9 ist erschienen. Setzt ein bisschen einen anderen Fokus, aber kann auch RAW-Bilder umwandeln. Ist halt mehr so, ich ordne meine Bilder und kann sie auch, was weiß ich, exportieren, veröffentlichen, zoome ich mal und kann auch Leute taggen, so Gesichtserkennung und sowas, also der kann dir dann auch sagen, hier, was weiß ich, das ist dann immer deine Schwester oder irgendwas und die dann irgendwo einordnen.
Das ist ein bisschen creepy.
Naja, es macht er lokal, also es ist jetzt nicht so wie andere Dienste, die dann irgendwelche Webservices benutzen würden. Wieso? Wenn du immer wieder die gleichen Leute fotografierst, musst du die halt nicht manuell taggen, sondern der taggt die dann für dich. Und wenn du dann später, was weiß ich, nach
der macht
Hochzeit so, und meine Schwester suchst, dann findet er die halt dann. Also da geht's halt wirklich um Sortieren, viel Alben zusammenstellen, ja, aber kann man sich mal angucken, wie gesagt, die einen benutzen lieber so einen RAW-Entwickler, andere haben einen anderen Fokus, weil sie mehr halt Alben zusammensortieren und wie gesagt, vielleicht Leute taggen wollen, Metadaten, bla, dann ist vielleicht das ein Programm für euch. Ich habe vor 5 Jahren aufgehört, Fotos zu machen, außer jetzt mit Kameras, die in teuren Telefonen eingebaut sind.
Achso, okay, ich habe gerade das einfach so, ich habe mich jetzt entschieden, nie wieder Fotos zu machen, weil das sperrt die Seelen der Menschen ein oder so.
Wäre auch eine Option gewesen, ja. Nee, also ich habe tatsächlich, wenn, dann mache ich Fotos mit einem Telefon, Smartphone und ja, es sieht scheiße aus. Das ist mir egal, weil...
Außer du hast dieses fucking super krasse Phone von Huawei.
Nee, leider nicht.
Mit 40 Megapixel. 40 Megapixel.
Nee, leider nicht. Aber in meinem nächsten Leben vielleicht.
Gut. Was? Ich glaube, da gibt es das Handy nicht.
Nicht? Gibt es was viel Besseres.
Oder du bist irgendwie irgendwas anderes, was leider keine Kameras benutzen kann.
Ich habe Tentakel. Okay. Kommen wir zum Lazyfoo. Cassandra hat bestimmt auch Tentakel.
Nicht? Cassandra ist ja in Java geschrieben. Und das ist halt ein Problem.
Ist das ein Problem?
Wen jetzt?
Ja, ich wollte diese News eigentlich schon das letzte Mal reinnehmen. Die hätte so gut zu den restlichen Java-News gepasst.
Mhm. Aber Markus ist trotzdem so da, also der kann das trotzdem verteidigen. Das mit dem
genau, Tag. Er kann das jetzt trotzdem verteidigen. Und sie haben halt gemerkt, ja, also Cassandra ist ja so ein Key, also unter anderem, glaube ich, so ein Key-Value-Store, so ein Datenbank-Dingsy. Und dann haben sie halt gemerkt, ja, wenn man das jetzt so ein bisschen skalieren will und so, dann ist das halt voll scheiße langsam. Und jetzt haben sie angefangen, Teile in C++ neu zu schreiben. Also ich glaube, so vor allem die Storage Engine haben sie halt mal geschaut und gesagt, ja, wir bauen die Storage Engine jetzt mal on top of RocksDB, was halt so eine High-Performance Datenbank ist, die in C++ geschrieben ist, und haben das mal so zusammengesteckt und gesehen, so, ja, ist halt alles viel schneller und es performt viel besser und so. Wer hätte das gedacht? Ich bestimmt nicht.
Es lässt sich halt nicht...
Ich auch nicht.
Lässt sich wie nie irgendwas generisch abbilden, oder? Also ich meine, Cassandra ist ein beeindruckendes Stück Software für einen sehr speziellen Use Case. Also, und daraus jetzt zu schließen, dass Dinge auf der JVM für nichts die richtige Lösung sind.
das sage ich nicht, aber ich behaupte halt, sie sind nicht schnell.
Die sind schnell, doch.
Die sind vielleicht schnell genug, aber sie sind halt nicht schnell.
Also es kommt,
ich
glaube,
das
sehr,
ist
sehr
schwierig.
Drauf an.
Ja. Genau.
It depends, ja. Wie immer. Ja. Ja, ich will euch das ja auch nicht ausreden, dass sie Dinge in Java machen.
Du hast den Artikel ja gelesen. Haben sie irgendwo gegen Go abgewogen?
Ich glaube nicht.
Na, Go bekommt ja extrem viel Aufmerksamkeit als das bessere C.
Ja.
Und da würde mich das Reasoning hinter interessieren. Oder ob sie einfach, weil sie das Know-how in C++ da hatten, ob sie deswegen...
Also ich glaube, das Ding ist vor allem, weil sie halt RocksDB halt hergenommen haben und RocksDB halt schon in C++ geschrieben ist.
Ja, okay.
Ist die Entscheidung, glaube ich, dann ziemlich einfach, wenn du halt auf einem C++, weil dann irgendwie so eine C++-Engine zu nehmen und dann irgendwie Go dazwischen zu krepeln und dann obendrauf Java
nein.
zu machen. Ich meine, das wird vermutlich schon irgendwie gehen, aber
Nein.
Es klingt halt schon nach einer dummen...
Mehr Layer, mehr Komplexität. Nee, muss nicht sein.
Ja. Wird mehr gut. Darum. Mit jedem Layer wird es ein mehr,
genau,
mehr gut. Das weiß man doch.
Auf jeden Fall.
Genau, aber ich weiß nicht, wie es aussehen würde, wenn man jetzt sich entscheiden würde, die ganze Storage Engine neu zu schreiben. Ob dann Go vielleicht eine akzeptable Lösung ist. Wobei, das, ja, vielleicht.
Also Apple nimmt es vorher. 100.000 Cassandra Nodes machen damit irgendwelche Dinge, aber die haben nicht gesagt, was. Sie haben nur gesagt, dass sie es machen.
Dinge, genau. Ja, auf jeden Fall ist recht interessant, kann man mal durchlesen. 10. Und das ist, glaube ich, so ein generelles Ding, also es ist nicht nur so auf alle dynamischen Sprachen, wo man halt irgendwie so, wenn es halt wirklich drum geht, irgendwie viel Dinge in schnell zu machen, dann ja, ist es vielleicht gar nicht so dumm, mal drüber nachzudenken, das irgendwie in C oder so zu schreiben. Das muss man ja auch nicht unbedingt von Anfang an, weil gerade, also in vielen Sprachen auch, Java ja auch, lässt sich so C-Kram und so lässt sich ja eigentlich verhältnismäßig gut integrieren.
Oh.
Und das geht ja irgendwie.
Ja. In den meisten Fällen ist es irgendwie Schmerzen, aber das mag auch daran liegen, dass die meisten Leute, die das dann tun, es notgedrungen tun und nicht, weil sie wirklich wissen, was sie da tun.
Weil sie Bock drauf haben.
Genau.
Auch.
Ja. Ja, das ist sicher ein richtiger Punkt, was du sagst. Es ist das nicht direkt von Anfang an tun. Also sich dagegen die Pre-Major-Optimization wehren und es erstmal machen und dann gucken, wo wirklich die Performance-Bottlenecks.
Also ich meine, man kann es am Ende quasi die Konzepte, die daraus entsprungen sind, immer noch nehmen und Sachen neu schreiben. Ist überhaupt kein Problem. Und welche Sprache? Das kann ja auch einfach nochmal in der gleichen Sprache sein. Nur einfach nur wegwerfen und nochmal richtig.
Ja, und mit dem gewonnenen Know-how ist das normalerweise auch ein Bruchteil der Zeit, den man dafür braucht.
Richtig, weil es ja schon klar ist quasi, wo welche Probleme gelöst werden müssen. Ja, also ich denke auch, Java ist eigentlich schnell genug. Ist auch ein, also es gibt quasi dieses, ich denke immer noch, das ist so ein bisschen so ein, ja, wie sagt man, so ein, ja, dass man nur das Gefühl hat, dass Java langsamer ist, aber ich denke, in den meisten Fällen ist es einfach nicht.
Ich glaube, das hat sich durch diesen unglücklichen Dasein als Browser-Plugin so in das Gedächtnis der Leute gefressen, dass Java halt im Starten langsam ist, weil dann immer erst dieses Plugin geladen wurde, dann hat man diese blöde Kaffeetasse da eine halbe Minute lang gesehen und dann baute sich langsam ein Applet auf. das ist immer noch nicht weg.
Ja.
Und es ist auch bei Java-Applikationen tatsächlich so, das Startup ist natürlich länger als bei einer nativen Applikation, das stimmt. Aber zur Laufzeit unterscheiden sich die Applikationen dann normalerweise nicht mehr.
Ich denke auch, die meisten Sachen bootet man nicht so oft durch.
Das ist der Punkt. Man sieht zwar, wenn man es startet, morgens ist man ungeduldig, möchte endlich anfangen. Und dann merkt man, oh, das braucht aber lange. Aber letztendlich, wenn man das einmal am Tag tut, fällt es nicht so schwer ins Gewicht.
Oder einmal, keine Ahnung, wenn man halt neu deployt. Und das ist ja dann vielleicht einmal im Monat oder so, ne? Und ich denke,
seit man also gehört zu den Unternehmen, die einfach per Default jede Nacht ihren Applikationsserver durchstarten.
Ja, nee, das ist einfach nur
Enterprise Loop.
Ja, das ist einfach, der nur beim Hochfahren macht er auch die Synchronisation mit dem FTP-Server. Deswegen muss der ja durchgestartet werden, weil keiner weiß, wie dieses Skript genau funktioniert.
Schön, ja. Cooler Link.
Nee, aber es ist halt lustig, so ein bisschen gegen Java zu haten.
Mach.
Aber ja, eigentlich spricht
nichts dagegen, gonna hate.
Was gegen Java tut.
Und welche Hasser werden denn irgendwas hassen können?
Weißt du, genau. Irgendwas muss man ja hassen. Man kann ja nicht alles gut finden.
Nee,
das stimmt.
Ist ja auch nicht gut.
Genau.
Genau. Dinge, die definitiv nicht gut sind. Titel ist irgendwie Project from Hell. Und das ist so ein bisschen längerer Blogpost über, er ist irgendwie Security Consultant oder irgendwie Software Consultant, irgendwie sowas. Und er hat da mal in so ein Projekt reingeschaut, also wenn ihr denkt, irgendwie auf Arbeit, ja, mein Projekt ist voll scheiße und ist alles voll dumm, nix geht, dann könnt ihr euch vielleicht mal das durchlesen und dann geht es euch nachher vermutlich wieder besser, weil so schlimm wie dieses Projekt, was er da beschreibt, ist euer Projekt vermutlich noch lange nicht.
Schlimmer geht immer quasi.
Genau, das ist wirklich so, das Schlimmer geht immer, Prinzip. Und oben beschreibt er dann halt so ein paar Figures vom Projekt, sind irgendwie 6 Millionen Lines of Code in C++ in über 50.000 Klassen. Was jetzt halt so ein, ja.
Schon etwas größer.
Schon so ein bisschen zu groß. Für so ein Projekt vermutlich. Und dann natürlich in C++-Flavor geschrieben, der obsolet ist. Irgendwie mit einem Compiler, der seit keine Ahnung wann nicht mehr geupdatet wurde.
Und auf einem unmaintainten Operating System noch läuft. Das ist immer so das Allerbeste, ja.
Natürlich, das
läuft auf diesem DOS, aber nur auf unserem DOS.
Genau. Und dann irgendwie so ein Build braucht dann irgendwie so 48 Stunden, aber nicht halt auf einem Rechner, sondern auf 32 Maschinen parallel.
Ja.
Ja. Komm. Dann beschreibt er so irgendwie so UI-Dinge, wo dann Leute irgendwie sagen, ja, das ist aber ein Bug. Und dann hat das halt irgendwie jemand mal analysiert und hat dann halt festgestellt, nee, ist nicht ein Bug. Wenn man da auf den Button klickt, dann passiert schon was. Es geht halt einfach nur 45 Minuten, bis das Menü offen ist. Naja, ups.
kann
aber es funktioniert halt.
Genau, habt ihr nicht so, ihr Sacker.
Das ist alles ganz klar, es ist ein Problem in dem Anforderungsmanagement. Etwas, was nach 45 nee. Minuten funktionierend auch als funktionierend bezeichnen zu dürfen, ist nicht cool.
Gehen Sie weiter, genau. Hier gibt es nicht zu sehen, alles in Ordnung. Geil.
Und auch so Dinge wie irgendwie, wenn man nach 9 Uhr auftaucht, dann wird man direkt geschmissen, so fristlos. Ist halt so irgendwie eine Minute zu spät, fristlos weg.
Let's go.
Und irgendwie so das Team, 55 Leute, davon sind wie viele Manager?
Die Hälfte.
Sag mal eine Zahl.
Hälfte.
Hälfte? 12? Ingo? Was denkst du?
20.
Ja, 35.
35 Manager.
Weil nichts macht ein Projekt besser, als wenn man mehr Manager als Entwickler hat.
Das sind halt die Leute, die immer vor 9 gekommen sind.
Die durften bleiben.
Ja.
Ja, könnt ihr mal durchlesen, fühlt ihr euch nachher vermutlich wieder besser und denkt euch, ja, also es ist ja schon irgendwie, bei uns laufen ja Dinge auch schief, aber die sind lösbar. Und nicht irgendwie auf so einem fundamentalen Level kaputt. Genau.
Geil.
Dann ein Blogpost, der einfach nur Just heißt. Es geht so darum, dass wir so als Softwareentwickler irgendwie häufig dazu neigen, Dinge halt irgendwie so, wenn etwas nicht funktioniert, oder wenn es halt nicht funktioniert, ist halt so irgendwie, ja, irgendwie das Webprojekt startet nicht oder so, das ist einfach so, ja, just run, npm install, bla bla bla.
Mhm.
Und
dann ist aber nicht so.
Ja, und er beschreibt halt, es ist, die Realität ist halt irgendwie, ja, und dann ist npm nicht installiert und dann musst du npm mit sudo aufrufen und irgendwie vorher noch das konfigurieren und dieses machen und jenes machen und seine Zusammenfassung ist dann halt einfach vielleicht, man sollte vielleicht, wenn man solche Dinge schreibt, ja, vielleicht einfach mal überlegen, ob man das Just nicht einfach weglassen.
Aber dann ist ja immer noch Kacke, quasi, man muss ja immer noch die ganze
Zeit. Ja, ja, genau, aber es...
Aber es ist nicht mehr so arg qualifizierend den Leuten gegenüber, die es eben nicht als Just wahrnehmen.
Ach so, okay.
Genau. Und es ist ja häufig auch einfach nicht
just
die Realität. Ja. Es ist nicht just das eine Ding, sondern es ist halt irgendwie, ja, und dieses und jenes und hier musst du auch noch dran denken und vorher musst du natürlich irgendwie diese vier Befehle ausgeführt haben.
Aber das weiß man. Das weiß man.
Ja, also früher
oder später schon. Im Deutschen würde ich es jetzt übersetzen mit einfach. Ja, jetzt einfach das Ding doppelklicken und dann rechts und dann fertig.
Genau. Und wenn es halt nicht einfach das Ding doppelklicken ist, was es in den meisten Fällen halt wirklich ist, ja. Vielleicht einfach das Wort weglassen und halt zumindest damit, ja, eingestehen, oder, dass es halt vielleicht nicht so einfach ist, sondern dass man...
Ja, einfach mal das...
Oder ironisch. Ironisch vielleicht benutzen. Mit so einem Augenzwinkern, dann ist vielleicht in Ordnung. Weil alle
vielleicht einfach ein Zwinker-Smiley da.
Ein Zwinker-Smiley, genau. Kann man die hochstellen? Also, weiß nicht, wie so hoch zwei? Kann man so ein Hoch-Smiley machen? Funktioniert das?
Weiß ich nicht.
Fände ich ziemlich leicht. Smileys. Wie heißt denn dieses Hochstellen? Auf Englisch?
Weiß ich nicht.
Hochstellen.
Gibt es bestimmt einen Typografiebegriff dafür, wie das heißt, aber fällt mir gerade nicht ein.
Zeichen hochstellen.
Ja.
Nee, das kannst du bloß bei LaTeX machen, kannst du nicht bei Smileys machen.
Oh. Gibt's nicht Unicode dafür oder so?
Unicode-Block für hoch- und tiefgestellte Zeichen gibt es hier. Okay, aber es gibt.
Kannst du mit
es gibt nur ein paar Sachen, die du hochstellen kannst. Also es kannst nicht alles hochstellen.
Das ist natürlich.
Das ist natürlich blöd.
Nicht in Ordnung.
Echt? Das ist jetzt. Was machen wir da?
Für was haben wir denn dieses Unicode eingeführt, wenn wir nicht mal Smileys hochstellen
einfach,
können?
Wir haben jetzt alle Smileys quasi abgedeckt und jetzt machen wir alle hochgestellt.
Alle
hochgestellt. Und tiefgestellt. Dass du quasi können so hoch, runter... Nicht?
Können wir diese Smileys nicht alle einfach in ein Gefängnis sperren?
Nee. Was sollen die da machen? Dann kommt dieser Smiley-Film raus, Mann. Das willst du ja auch nicht.
Komm, BSD-Jails.
Emoji the Movie. Okay.
Emoji to the jails.
Du hast deinen Übergang verpasst.
Oh no. Ja, das habe ich nicht gepeilt. Naja.
Wie, das hast du nicht gepeilt? Was gibt's denn eigentlich zu peilen? Oh.
Ja, ich weiß, ich schaue ja nicht ins Pad, ich weiß ja nicht, was als nächstes drankommt.
Du hast es doch reingeschrieben.
Ja, ja, das weiß ich schon, aber ich schaue ja jetzt nicht rein. Naja, auf jeden Fall. Wie auch immer. An Introduction to Jails and Jail Networking. Und das ist so ein länglicher Blogpost, wo es so ein bisschen drum geht, wie man mit Jails direkt arbeiten kann und wie man beispielsweise Thin Jails baut.
Braucht man BSD für?
Braucht man halt ein FreeBSD dafür, wenn man kein FreeBSD hat. Ist vielleicht nicht so interessant.
Mhm. Skip.
Was? Ist es cool? Ist es was Cooles? Braucht man es? Schon.
Ja, es ist halt wie LXC beispielsweise so ein bisschen von der Art her auf Linux. Okay. Und ja, ich finde das eigentlich schon.
Ist da auch so Namespaces und so Krempel?
Es ist, glaube ich, auch über irgendwie Namespaces gelöst, ja.
Okay,
cool. Aber ich, also die Implementierung drunter bin ich mir jetzt gerade gar nicht, aber ich glaube schon, aber zumindest fühlt es sich zum Benutzen halt sehr, sehr ähnlich an.
Das ist doch schon mal schön.
Wie LXC und ja. Wenn ihr LXC auf Linux mögt, dann mögt ihr Jails auf FreeBSD. Würde ich jetzt mal
alle
so behaupten.
Alle lieben Jails. Genau. Genauso wie ZFS.
wenn ihr LPaaS auf Mainframes mögt, dann.
Diese Hater. Naja, ja. Könnt ihr euch anschauen. Ich persönlich arbeite nicht mit Jails direkt, sondern ich benutze IOCage, was halt so ein Python-Wrapper rundherum ist, der einem dann gleich auch die ZFS Snapshots machen kann und nicht Pools, sondern, wie heißen sie?
Dinge.
Datasets? Weiß ich nicht. Diese
Datasets, als würde ich ZFS benutzen. Echt jetzt.
Anscheinend nicht. Solltest du vielleicht mal.
Nein, genau. Ich hab ja ButterFS.
Ja.
Mhm.
Buh.
Geil.
ButterFS. Kann alles, was ZFS ist.
ButterFS.
Und mehr, zum Beispiel langsam
und
sein.
Und mehr, zum Beispiel kaputt gehen.
Zum Beispiel kaputt gehen und dann nicht mehr recovered werden können. Das kann, ach, das, yes, kann das super. Das
sind alles.
Voll
alles
gut.
Infame Lügen. Gut.
Und
also mir ist es noch nicht kaputt gegangen hier. Kommen wir zu jemandem, der Mr. Null heißt. Also Null. Ja?
Mr. Null.
Der hat ganz schön Probleme in dieser Welt.
Das ist echt blöd, ey.
Der heißt Mr. Null und ihr wisst ja, Null ist so in der Informatik und in Datenbanken total gut. Wir benutzen das, um zu sagen, da steht halt nichts, ne? Und der heißt halt Null mit Nachnamen und erzählt mal, was da so seine Probleme sind. Ganz lustig zu lesen. Und da ist man doch auf der einen Seite froh, dass man vielleicht nicht so heißt, auf der anderen Seite denkt man sich, ach, wäre ganz lustig. Aber ich glaube, so viele Probleme, wie der mit Banken hat.
Ich glaube, das ist lustig, wenn man so drüber nachdenkt und denkt so, das wäre bestimmt lustig, so zu heißen. Und wenn man dann sagt, so, ist nicht lustig.
Nee, ist nicht lustig. Ist schon grausam, wie manche Leute programmieren oder wie sich dann halt der First- und Second-Level-Support irgendwie von bestimmten Banken oder anderen Sachen dich für verrückt erklärt und dir auch nicht helfen will. Weil ich meine, wer ist schon so bescheuert und heißt
Null? Du bist ein Hacker. Ja? Das ist ein eindeutiges Ding, ja.
Ja. Yep. Komisch.
Aber lustig.
Ja, könnt ihr euch mal durchlesen. Mehr wollte ich dazu eigentlich nicht sagen. Also,
okay, alles klar. Das heißt, es geht quasi überall kaputt, sein Name. Das ist natürlich echt unpraktisch.
Ja, na nicht überall. Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die können das mit diesem
die nicht verkacken.
Programmieren. Ja, ja. Und Firmen, die können das einfach richtig. Und dann
überall,
gibt's
wo du quasi Code-Injection machen kannst, dann geht es.
Und dann gibt es halt Leute, die können das halt nicht. So. Hm.
Blade.
Yep. So. Dann 29 verschiedene Typen.
Ah, genau. Ich habe einen relativ coolen Pick, nämlich In der physikalischen Security hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren und speziell im Bereich USB-Sticks an deinen Computer anstecken und dass dann da schlimme Sachen passieren. Hier, dieser Artikel schreibt 29 Wege zusammen, wie Angreifer deinen Computer über USB-Devices kompromittieren können. Und das ist ziemlich cool. Der hat quasi hier einmal den Überblick, einmal den Angriffsvektor, also zum Beispiel Programmable Microcontrollers, was ist das zweite? Maliciously reprogrammed Peripherals, USB-Peripherals, not reprogrammed Peripherals und Electrical. Und da gibt es quasi verschiedene Angreife, Angriffe auf den verschiedenen Wegen. Und der schreibt die quasi mal alle zusammen. Und zu jedem Angriff wird auch ein Kurzeinsatz geschrieben, wie das genau funktioniert hat und wie der Angriff funktioniert. Und das ist ziemlich cool. Ist echt ganz schön viel Zeugs. Also das ist natürlich so das Standardzeug dabei, so Rubber Ducky, war quasi ein USB-Stick, der eine Tastatur wird und dann Kommandos eingibt.
Sachen eintippt. Ja.
Genau, dann gibt es auch relativ aktuell war das Default Gateway Override, quasi ein Ethernet-Adapter, der dein DHCP-Settings überschreibt und quasi dann alles Traffic darüber routet. Aber auch dann bei den Software-Sachen war ja da der Angriff über genau, über deinen Proxy, also quasi, dass er den Default-Proxy für dich setzt und dann die LNT-Session Cookies dort abgreift und dein Passwort quasi darüber klaut von deinem Windows. Und das schreibt quasi alles mal zusammen. Ist ziemlich cool. Ist viel passiert in den letzten 8 Jahren. Also ich glaube, fängt so 2005 war der erste mit Buffer Overflow über USB. Schon cool. Genau, kann man gut mal durchschauen, wenn man mal ein bisschen Inspiration braucht. Und natürlich der eine physikalische Angriff mit USB-Killer, also quasi quasi ganz viele 1000 Volts reverse in dein USB jagen. Das mögen die natürlich auch nicht so gerne. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Verteidigungen, die dort wirken würden. Aber jo. Wunderbar. Das ist quasi mein Lesefuhr zu List of Different Types of USB Attacks. Okay.
Cool. Könnt ihr euch mal durchlesen, was es so alles gab in letzter Zeit.
Oder was, dann, ist so, was aktuell ist.
Was oder was, ja. Und es natürlich nicht ausprobieren, weil es gefährlich und so.
Ne, je nachdem. Je nachdem, wer ihr seid.
Vielleicht einfach nicht am eigenen Rechner ausprobieren.
Doch,
nur am eigenen Rechner. Ja, doch, auf jeden Fall am eigenen Rechner.
Ach so, nur am eigenen Rechner ausprobieren.
Nö, aber wenn es gefährlich ist, ich will ja nicht meinen Rechner natürlich kaputt machen. Wenn dein Rechner kaputt ist, ist ja nicht mein Problem, ne?
Also, 28 von den 29 Angriffen sind Angriffe basierend auf Software. Nur der eine macht quasi deinen USB kaputt.
Ach so, ja. Dann.
Ist ja. Kannst natürlich immer einen Hammer nehmen, ja. Also es ist quasi dieser physikalische Angriff würde auch funktionieren.
Dann kommen wir zu den Mimimis.
Ja, ich habe. Ja.
Wer muss denn weinen?
Ja, nur der
Felix. Ich muss weinen. Nur ich muss weinen, glaube ich.
Ja. Heul rum, komm, gib's uns.
Genau. In Shell-Skripten zum Beispiel kann man ja so Funktionen schreiben.
Mhm.
Und da kann man so Namen vergeben.
Mhm.
Und diese Namen können auch gleich heißen wie Tools, die es halt schon so gibt.
Mhm.
Beispielsweise könnte man sich ja denken, man schreibt so ein Netzwerk-Script und da schreibt man sich so eine Funktion und man nennt sie halt ifup. So wie das Netzwerk-Tool ifup, was halt ein Interface
hochfährt.
Naja, in Upstate setzt.
Ja.
Und tja, wenn du das jetzt in einem Script, dann hast du irgendwo dann weiter unten in deinem Script, rufst du halt so deine Funktion auf und sagst dann if up und dann irgendwie deine Parameter, deine Funktion oder so.
Mhm.
Dann schaust du das Script halt so an und denkst so, okay, es macht hier ein if up und dann probierst du das halt irgendwie auf deiner Shell nebenher aus, weil es irgendwie das Script abgestürzt ist. und mache so ein if-up und das if-up sagt dir aber so, finde ich doof und ich will andere Parameter und das ist irgendwie nicht konfiguriert und so.
Shit.
Ist halt voll dumm. Also versucht vielleicht eure Shell-Funktion nicht gleich zu benennen.
Aber das ist jetzt so ein typisches Scheiß-Ding, was sich globale Variable nennt, ja. Und quasi, wenn das auf die Füße fällt, ja, shit.
Genau. Und was halt wirklich auch dumm ist, du kannst eigentlich sogar, das haben wir dann ausprobiert, du kannst halt Funktionen bauen mit Slashes drin. Also du kannst dir halt wirklich eine Funktion registrieren, die irgendwie /bin/ls ist. Und in deinem ganzen Script hast du dann halt ls überschrieben.
Mhm.
Was halt, ja, ich weiß nicht genau, wann du das, also ist bestimmt lustig und so, aber wenn du jetzt halt was Ernsthaftes machen willst.
Gab bestimmt mal einen Use Case dafür.
Ja, gibt bestimmt irgendeinen Use Case dafür, aber so generell sollte man das halt vielleicht verhindern. Ja, und LXC hatte halt sowas und ich habe viel zu viel Zeit investiert, herauszufinden, warum dieses Script nicht funktioniert, bis ich halt gesehen habe, dass es halt da oben halt so zwei Funktionen gibt, ein if-up und ein if-down. Und dass es halt nicht die Unix-Tools if-up und if-down verwendet. Voll dumm.
Abgezockt, hey.
Genau.
Und kann man die nicht nur lokal definieren, die Funktion? Dass die nicht quasi Teil von dem Rest werden oder so?
Du willst ja die Funktion dann in deinem Script vermutlich ja schon aufrufen.
Je nachdem halt.
Ja, in diesem Fall halt schon. Und es ist ja, die Idee der Funktion ist ja schon, dass du sie aus dem Script oder so wieder aufrufst. Sonst weiß ich nicht genau, warum du eine Funktion machst. Dann kannst du den Code auch einfach löschen. Aber ja, es gibt dann auch irgendwie so ein Trick, glaube ich, dass du irgendwie über Command, glaube ich, wirklich nur das Kommando ausführen würdest. Manchmal, da gibt's irgendwie, kannst du aber auch Funktionen definieren, die das dann wieder beschreiben. Und ich würde mal so sagen, ja, benennt die Funktion halt einfach ein bisschen um, damit, wenn man das Script sich halt anschaut, dass klar ist, dass das eine Shell-Funktion ist, die irgendwo im Script ist und halt nicht die Tools verwendet, wie man das sonst halt erwarten würde.
Ja, fies.
Wenn man so ein if-up sieht. Ist echt fies. Und ich weiß nicht, wie man
globale
da...
Globale Variablen zacken einfach.
Draufkommen, so.
So ist es.
Genau.
Und verschiedene...
Wie viel Zeit deines Lebens hat sich gekostet?
Weiß nicht, halber Tag oder so? Ja. Zu viel auf jeden Fall. Also... Alles, was über 5 Minuten rausgeht, ist eigentlich zu viel für sowas. Ja, vielleicht eine Stunde. Aber nee, eine Stunde ist halt auch schon zu viel, eigentlich.
Hm. Ist auf jeden Fall zu viel.
Ich, ja?
Ja, nee, ist einfach quasi, das, die Zeit kriegst du nie wieder, ja? Die ist getötet worden.
Ja. Ah ja, jetzt kommt.
Ist ja. So.
Ja.
Weiß gar nicht, schon, wie das ist. Doch, natürlich weiß ich, wie es ist.
Ja, auf jeden Fall für LXC, die das halt gemacht haben in ihrem LXC-Network-Script, habe ich das jetzt mal so ein bisschen angepasst. Und die haben das einfach gemerged, was ich gut finde.
Das ist schön.
Falls das jetzt auch jemand da drin sucht, dann sieht er das hoffentlich. Genau, und dann möchte ich auch noch rumweinen über Audio und mich nochmal hier offiziell entschuldigen. Es tut mir leid, dass die letzte Aufnahme nicht so gut wurde. Es wäre dann wohl meine Schuld, beziehungsweise die Schuld
auf jeden Fall war es deine Schuld.
Was weiß ich.
Also.
Genau. Ist doch einfach alles. Ah.
Alles scheiße. Und was war das Problem?
Das weiß ich nicht so genau.
Man weiß es nicht so genau.
Das Problem ist, dass es Audio ist über Internet im 2018.
Ja, es ist nicht ungelöstes Problem, aber das hatten wir schon ganz oft.
Das hat, also. Genau. Wir sind quasi die Boten des ungelösten Problems in jeder Sendung.
Voll schlimm. Gut, und dann mein letztes Mimimi für heute, Spying on Properties. Es ist gar nicht so einfach in Python, so ein, also ein Spy, wenn man Unit-Tests oder so schreibt, oder so Functional Tests oder was weiß ich, dann beginnt man ja Dinge wegzumocken oder so. Heißt, die ganze Funktion durch eine eigene Funktion zu ersetzen. Mhm. Manchmal aber will man halt einfach nur schauen, wie viel Mal wird denn diese Funktion überhaupt aufgerufen? Oder mit welchen Parametern wird diese Funktion aufgerufen? Man will aber nicht die ganze Funktion ersetzen. Also man will nicht wirklich einen Mock benutzen, sondern man will halt so einen Spy, der im Prinzip einfach nochmal so einen Layer drüber legt, der dann halt irgendwie zuerst aufgerufen wird, dann wird irgendwie die alle Argumente registriert und so. Ja. Auf jeden Fall, das gibt's auch, also irgendwie PyTest und PyTest Mock kommt dann irgendwie mit so einem Spy-Modul und das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, nur leider nicht für Dinge, die halt ein Property sind. Und ich verstehe nicht ganz, wieso nicht oder was genau das Problem ist, dass es nicht funktioniert. Auf jeden Fall gibt's da irgendwie ein Issue dazu, wo jemand anders auch gesagt hat, das wäre doch eigentlich voll gut. Es gibt, glaube ich, auch niemand, der sagt, es ist keine gute Idee, aber es gibt irgendwie auch niemand, der das implementiert.
Muss halt jemand machen, das ist natürlich schon echt unpraktisch.
Genau, muss halt jemand machen und ja.
Versuch einfach härter Leute anzuhobeln. Ich guck mal, ich genau, gebe hier so ein Like. Guck mal, jetzt geht's los. 3 und 3.
GitHub-Like. Naja, auf jeden Fall dachte ich, ich weine jetzt hier mal ein bisschen rum, weil.
Irgendwo muss man ja
auch. I would be happy to review. Ja, genau, es ist halt so, niemand ist dagegen, das wird vermutlich auch gemerged und so, aber es müsste halt mal jemand irgendwie bauen.
Ja, komm.
Und ich hab da mal reingeschaut und ich habe irgendwie nicht ganz verstanden, wie sie dieses Python-Modell, Data-Modell hier auseinandernehmen und wie man das genau
ist halt super
machen wird, weil irgendjemand hat, ja genau, und da muss man schon so ein bisschen mehr in Python drin sein, als ich das aktuell bin. Sonst hätte ich da mal was gebastelt. Ja, und es gibt da auch schon so Example Code, wo man sich inspirieren lassen kann, aber der hat irgendwie für mich auch nicht funktioniert. Tja,
muss voll schade. Enterprise waiten, das hilft alles nichts.
Genau, jetzt tue ich ein bisschen Enterprise waiten. Beziehungsweise ich habe mein Problem dann irgendwie halt gelöst, indem ich halt wirklich so ein Full Mock gebaut habe, der dann halt einfach nochmal was gemacht hat, was ähnlich genug meiner Funktion ist. Und dann kann ich auch, dann bekomme ich auch eine Liste mit, was gecallt wird. Was dann gut genug war, aber es wäre halt eigentlich schon geil, wenn man einfach so ein Spy auf ein Property machen könnte und dann halt eine Call-Liste bekommen würde.
Bestimmt. Das wäre bestimmt eine gute Sache.
Das wäre eine gute Sache. Wollte ich rumweinen, dass es noch nicht einfach geht.
Okay, dann kommen wir zu den Picks.
Ja, ich mache mal einen Anfang. Ja. Mit was verhältnismäßig Profanem. Und zwar habe ich in letzter Zeit ein bisschen intensiver mich mit Ansible beschäftigen können. Und Ansible ist ein Tool, womit man automatisch Server provisionieren kann oder generell Systeme verwalten und provisionieren kann. Und es sorgt halt anhand von einem Playbook dafür, dass ein System in einen gewissen Zustand versetzt wird, also Pakete installiert sind, Konfigurationen platziert sind, Zertifikate an ihrem Ort liegen und in den Webserver eingebunden sind, etc. pp. Und da habe ich sehr viel Freude dran gehabt, weil ich großer Fan davon bin, Dinge zu automatisieren. Da sind wir wieder bei der verlorenen Zeit
eben.
Und ein großer Freund davon bin, die Dinge so zu automatisieren, dass sie gut nachvollziehbar sind. Und das ist eben in diesen Ansible Playbooks sehr gut der Fall.
Ja. Also plus, tatsächlich,
es ist halt so schön, dass es einfach über SSH geht. Ja. Man muss nichts extra aufsetzen. Ja. Ist nicht so
installieren und so.
Ja,
das ist ganz nice.
Nicht noch irgendwo ein Daemon hin, der irgendwie Sachen abholt, ist kein Puppet, das ist kein Chef, es ist einfach schönes Ansible
über SSH. Aber Chef macht doch auch, ist das nicht auch über nur SSH?
Nee.
Keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Also ich habe Chef tatsächlich noch nie benutzt, aber ich glaube, die haben alle Agents irgendwo.
Ja, aber wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann, Ansible ist so ein Shell-Skripte-Doppelklicker eigentlich, weil quasi alle Sachen darunter führen quasi nur andere Programme aus und das hat alles über SSH. Aber das sieht gut aus, man kann es gut lesen und man kann die Sachen gut mixen und matchen und so.
Man kann also es ist wirklich nicht kompliziert, eigene Rollen zu schreiben. Rollen sind die Module, in denen man Funktionalitäten bündelt Und es lohnt sich auch schon, wenn man nur eine Instanz hat, wenn man nur einen Server hat, einfach aufgrund der Lesbarkeit und der Nachvollziehbarkeit. Und es lohnt sich auch, sich dann selbst zu disziplinieren und zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht gerade per SSH auf dem Server und passe das an, die Portnummer, die ich anders haben will im Nginx oder so, sondern das in dem Skript zu tun und das Skript vielleicht mit Git oder was Ähnlichem zu versionieren. Dann hat man auch schön eine Dokumentation darüber, was man denn so alles auf diesem Server verändert hat.
Ja. Der nächste Schritt ist dann einfach nur noch nichts benutzen. Da kommst du auch noch hin.
Okay.
Nee, das ist, wo man das relativ schnell sieht, dass es ein bisschen frickelig wird, ist, wenn du Sachen in aktueller Konfiguration anpassen möchtest. Wenn man sagt, okay, ich brauche da irgendwie eine Zeile drin und ich möchte, dass die anders aussieht, dann siehst du halt quasi, dass es ein glorifiziertes Set ist. Aber eigentlich willst du ja diese komplette Konfiguration neu generieren mit den Parametern, wie du die halt gerne möchtest. Ja. Und das ist quasi, was dann nix das macht. Aber Ansible ist der erste Schritt und danach merkt man irgendwann, es ist schon cool, aber es ist nicht genug. Ja? Und dann guckt man sich halt weiter um und dann, ja.
Ja, das Schöne an Ansible ist ja, dass es einfach auf jedem Linux, also oder nicht nur
das
Linux,
stimmt.
Sondern
man
kann auf jedes System loslassen, wie Ingo gerade eben sagte, ja, es braucht nur SSH.
Ich hab's auch schon.
Und
ja,
bevor
ich sogar schon auf eine Windows losgelassen.
Solide.
Das
XP?
Geht auch erst seitdem Windows SSH kann, oder?
Nee, es geht dann nicht über SSH, das geht über irgendeinen anderen Windows-Dienst-Gedöns. Aber ich musste letztens auf einem Windows-Server was machen, deswegen habe ich gleich mal geguckt, ob Ansible das auch kann. Das, ja, es geht auch. Ja, okay. Also man kann auch mit Ansible Windows-Server administrieren, wenn man das dann machen muss.
Hier, du musst dann Windows Remote Management aktivieren.
Ja, genau. Okay. Aber da gibt's auch, da hat auch irgendjemand ein Skript geschrieben, das doppelklickt man dann und das macht im Windows irgendwas, was das dann aktiviert. Das war ganz cool. Und dann kannst du sagen, hier, jetzt greif mal
go.
Zu.
Schön.
Ja.
Okay.
War ein bisschen lustig.
Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass man die Linux meistens einfach vorfindet und dann beackern möchte, also sprich sein Zeug installieren möchte. Dass ich jetzt dahin komme, dass ich irgendwo nichts vorfinde, ich weiß nicht.
Morgen, direkt morgen.
Einfach installieren.
Ja, du kannst es tatsächlich.
Findest du eins vor?
Nebenher installieren. Das installiert dann all den Quatsch quasi in / nix rein. Und wenn du das dann nicht mehr haben möchtest, machst du einfach diesen Ordner weg, ist alles weg. Ziemlich nice. Aber wie gesagt, es kommt. Dass du wirst zu diesem Punkt kommen. Der Ingo wird da vielleicht nicht mehr hinzukommen, nee. Der ist zu alt. Aber, genau. Aber du hast quasi noch alle Möglichkeiten, hier steht noch alle Wege frei.
Ja, okay, gut.
Wir haben da einen Podcast drüber gemacht.
Ich habe jetzt auch den ersten Schritt gemacht und halt meine Dot-Files in Ansible geschrieben. Das geht echt ganz gut. Und dann der nächste Schritt ist, wie Felix sagt, dann irgendwann nichts
ja.
installieren.
Es hilft quasi alles.
Offensichtlich.
Nix. Offensichtlich.
Hilft wohl nichts.
Nee, hilft nichts.
Mit
ZFS. Nix machen. Ja. Nix hat, also hier ZFS ist ja hier so ein Premium-Feature von Nixos, ja. Das heißt, wenn du ZFS willst und gleichzeitig ein cooles Operating System, bam, nimm das her. Keine Probleme mit Lizenzen, weil wir uns nicht drum scheren, glaube ich. Ich weiß nicht, genau, wieso das funktioniert ist. Ich glaube, du musst
weil
irgendwo sagen.
Wenn niemand NixOS benutzt, darum
ja, ich
ist denk, es halt auch egal.
Ich glaube, es interessiert tatsächlich niemand. Ja. Nee, du kannst sagen, okay, ich möchte gerne unfree Sachen, aber das ist ja free. Das funktioniert ja nur wegen irgendeiner Lizenzquatsch nicht.
Ja, genau.
Keine Ahnung. Es hat irgendwelche Begründungen, deswegen geht's.
Ja, es hat eine andere Lizenz und es Leute sagen, es ist nicht kompatibel mit der GPL, aber
andere Leute sagen.
Irgendwie so richtig durchgeklagt hat das, glaube ich, auch noch niemand. Also es ist so.
Ja, lieber Butterfest weitermachen, genau.
Man kann es halt so auslegen, dass es nicht kompatibel ist und das ist dann halt.
Aber wo so kein Kläger, da kein Richter oder so?
Ja, genau. Aber als Enterprise willst du halt vielleicht nicht hingehen und sagen, ja, pff, verklagt uns mal. Und dann kommt halt Oracle um die Ecke und sagt, tja,
Kein Problem.
Das gleich mal.
Unsere 500 Lawyers sind jetzt frei von dem ich mein, Google-Ding.
Ja, okay. Die haben jetzt Zeit.
Die sind ja apropos, bezahlt bis Ende des Jahres.
Apropos, Oracle ist auch schon wieder dabei. Irgendwie Google hier wegen Java, ja,
die haben,
Android.
Die haben mal wieder
so, irgendeine
Instanz geschafft oder so.
Ja, also es ist, wird gefährlich. Ich sag euch, Android, Quatsch. Oracle ist gefährlich. Java ist auch gefährlich.
Java ist gefährlich.
Java ist gefährlich, weil es Oracle gehört.
Nicht mehr.
Und eigentlich, naja, scheinbar immer noch
genug, ja, der
dass
Name,
wir da durchklagen
der
können.
Name und, ja, das stimmt schon.
Ja, ja. Und das ist mit ZFS genauso. Ist immer noch gefährlich, weil es gehört irgendwie so halb Oracle. Also passt lieber auf.
Passt auf eure Kinder auf.
Passt auf eure Kinder auf.
Der Oracle-Mann kommt.
Lasst sie Monkey Island spielen, gibt's gerade auf Good Old Games, hat mir jemand auf Twitter gesagt. Danny, hallo, danke für den Tipp, auch wenn ich gerade keine Zeit habe, das zu spielen. Aber vielleicht habt ihr Zeit, The Curse of Monkey Island oder die anderen Teile sind, glaube ich, auch alle da. Also gerne mal.
Sind die da oder sind die kostenlos?
Die sind da, kannst du kaufen.
Ja, pff.
Sind gerade billig.
Yeah, no, damn.
Was ist?
Warum?
Wie jetzt?
Ja, natürlich kann man Spiele irgendwo kaufen, aber warum ist das was Besonderes? Ich verstehe es nicht.
Weil sie jetzt gerade auf Good Old Games sind und vorher nicht da waren und sie gerade billig sind, kaufst du halt. Das ist
alt, ja.
Dann lass es.
Klar sind die da oder so.
Interessiert.
Wenn's das, du es kannst es bestimmt noch auf 5 fucking verstaubten Festplatten, Disketten bei dir finden, ja?
Ja,
also Felix, wenn
soll ich dir diese Disketten zeigen, wo es drauf ist? Es ist nicht so, als hätte ich nicht gerade welche da. Sind Amiga. Ja.
Oh Mann, ey. Krass.
Monkey also Island. Wenn du nicht für dein Spiel zahlen willst, dann kannst du ja das nächste Spiel spielen. Das heißt Constellations und das ist irgendwie so ein JavaScript HTML5 Minispiel, okay. mit so Strings und das ist ganz lustig. Es ist so ein sehr einfaches Konzept, aber dann kann man irgendwie sehr weit.
Oh, es hat sogar Sound
gespielt.
Das ist natürlich jetzt unpraktisch.
Genau, und es klingt voll gut und ist ein nettes kleines Spiel, kann man mal so ein bisschen rumklicken, wenn man so ein bisschen freie Zeit hat.
Aha.
Irgendwie gerade nichts Besseres zu tun hat. Ist ganz hübsch gemacht.
Okay.
Genau. Gut. Und kostet nichts. Musst du nicht kaufen.
Nice, beste Sache. Ist gleich besser geworden.
Muss man den Poor Man's Profiler kaufen oder ist er auch
im Nee, Platz? das ist ja das Coole.
Der ist ja Poor Man.
Poor Man doesn't have time, Poor Man needs food. Und wenn du jetzt quasi schon wieder auf irgendeiner Krepelmaschine drauf bist, zum Beispiel auf so einen alten Solaris oder so, und dann hast du das Problem, okay, was ist denn jetzt schon wieder kaputt gegangen mit diesem einen Ding? Warum hängt denn das schon wieder? Zum Beispiel dein MySQL, deine arschloch-alte Version von MySQL. Und dann brauchst du einfach mal den Stack von deinem Tool, was sich da aufgehangen hat, um es rauszufinden, wo hängt's denn genau. Dann kann man entweder super krasse Tools einkaufen von Oracle wahrscheinlich, die das machen, oder man baut sich das, krepelt sich das kurz selber zusammen mit ein bisschen Org, mit ein bisschen GDB und mit ein bisschen mit ein bisschen Shell-Scripting und dann hast du am Ende einen coolen Stack-Trace von einem Multi-Threading-Application für lau. Und das ist ja, was alle wollen, ja? Keiner will Geld bezahlen, alle wollen kostenlos Shit haben.
Finde ich sehr gut. Das probiere ich, glaube ich, mal aus. Das könnte.
Ja. Genau, und da kommt auch ein sehr gutes Wort her, nämlich hier or for the version impaired, in Klammern GDB 6.3 oder older. Quasi version impaired ist, wenn du arschloch-alten Versionen abhängst und du nicht updaten kannst. Wunderbar. Genau.
Sehr schön.
Das ist quasi mein Pick. Poor Man's Profiler.
Gut. Dann noch Monitoring von Switchen über SNMP.
Genau.
Das klingt auch schon nach Pain.
Genau, ist halt. Ah,
warum?
Ich hätte es eigentlich auch unter Mimimi packen können. Und zwar habe ich halt so ein HP-Switch, so ein 24-Port, irgendwas, Gigabyte-Switch. Und der kann halt SNMP.
Wie und die meisten vorher, Netzwerkgeräte so können.
Genau, ja. wie die meisten Netzwerkgeräte. Und vorher war das halt so, dass ich mein Monitoring über Observium gemacht habe. Und das spricht halt SNMP und das fragt dann den ganzen Scheiß ab und zeichnet da schöne Graphen draus und so. Alles gut. Jetzt haben mir viele Leute, unter anderem der Felix, gesagt, so, ja, das ist nicht so gut und so, und die coolen Kids benutzen jetzt dieses InfluxDB mit Grafana und
auf alles, auf jeden Fall.
Genau, ja, da habe ich gedacht, ja, also gut, probierst du mal aus, funktioniert auch ganz gut so für meine Serverline und so, aber irgendwie halt nicht für diesen Switch, weil ja, da kann ich halt irgendwie nicht so ein Agent drauf installieren oder so. Dann stellt sich raus, es gibt halt irgendwie für Telegraph gibt so ein SNMP Plugin-Dingsy, was man benutzen kann.
Ja.
Und eigentlich gibt's auch irgendwie so ein SNMP, gibt's da so eine Interface X-Table. Und eigentlich sollte man irgendwie so mit irgendwie so, ich weiß nicht, 15 Zeilen Config oder so, sollte man da irgendwie im Prinzip alle Interfaces rausbekommen.
Ja.
Hat natürlich irgendwie auf meinem Switch genau nicht funktioniert.
Nice.
Warum? Keine Ahnung.
Und jetzt hast du einfach 24 Mal copy-pasted oder was?
Genau, das habe ich halt einfach so 24 Mal copy-pasted. Und dann muss man halt irgendwie, weil diese über SNMP natürlich irgendwie nicht Bytes oder so rauskommen, sondern irgendwie Oktets, habe ich hier unten auch noch reinkopiert, wie man denn das sein Graph in Grafana dann irgendwie konfigurieren muss, weil man muss das dann irgendwie noch mal 8 rechnen.
Ja. Solltest du die Maß nicht vor dem Non-Negative Derivative machen? Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber ich glaube, du solltest immer vorher rechnen, bevor du irgendwelche Ableitungen machst.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, weil das hat der Query-Ding selber so gemacht.
Na gut, wenn bis der Query-Ding das so gemacht hat, dann kann man wohl nichts gegen sagen.
Dann hoffe ich mal, dass das okay ist. Auf jeden Fall, die Werte, die da hinten dann rausfallen und die Graphen sehen ganz okay aus. Das heißt, ich gehe irgendwie davon aus, dass es das Richtige macht. Ob es wirklich hundertprozentig funktioniert, ich habe es jetzt irgendwie erst vorgestern gebaut. Das wird sich dann irgendwann zeigen, wenn ich da mal genauer drauf schaue und dann merke, okay, es ist irgendwie trotzdem alles kaputt und ich habe alles falsch gemacht. Aber bis dann bin ich jetzt glücklich, dass ich den Switch auch im Monitoring habe und damit kann ich dann mein Observium auch mal abschalten.
Ja, ich hab auch noch zwei so Monitoring-Projekte, aber von externen Ressourcen, also nicht von Sachen, die ich selber habe. Genau. Kann ich dann noch. Ich werde darüber irgendwann reden, wenn ich es quasi eingestampft habe.
Wenn es fertig ist.
Nee, ist ja schon fertig. Das läuft ja.
Schön.
Gut, so wie die Picks angefangen haben, hören sie auch auf mit SSH.
Erzähl doch mal.
Wir wollten noch kurz über Mosch reden. Also ich bin ja gerade viel im Zug unterwegs und ja, es gibt tatsächlich Internet in Zügen und das ist auch mittlerweile recht durchgehend und funktioniert ganz gut, aber naja, ne? So
ganz gut TM halt.
Ja, genau. So halb gut. So gut genug, aber eben um durchgängige SSH-Sessions und viel in der Shell zu arbeiten, ist es dann doch wieder nicht. Und Leute haben gesagt, ja, dann mach doch Mosch. Und dann mache ich jetzt Mosch. Und das hat zumindest auf der Einfahrt besser funktioniert als das normale SSH. Es ist dann auch so, dass manchmal dann irgendwann sagt, es hat jetzt so seit 7 oder 8 Sekunden keinen Kontakt mehr zum Server. Und dann muss man mal kurz warten. Aber tendenziell ist es schon, du kannst halt tippen. Ja, und er sendet das dann so ein bisschen asynchron darüber irgendwie. Und nicht, du tippst was, wartest eine Sekunde, tippst wieder einen Buchstaben, wartest wieder eine Sekunde. Das ist schon angenehmer.
Ja. Genau, also das ist schon ganz cool. Du siehst dann quasi so unterstrichen, was du jetzt getippt hast, was aber noch nicht losgeschickt ist, weil halt dein Netzwerk gerade arschlochmäßig drauf ist. Genau. Und das ist auch ganz cool. Also das kann das zum Beispiel relativ gut ab. Wenn du Netzwerke wechselst, ich habe zum Beispiel in meinem Laptop habe ich nur eine Testkarte drin und ich benutze jetzt WLAN, schreibt irgendwas, gehe quasi aus dem Raum raus oder gehe quasi los zur Bahn, mach meinen Laptop auf, UMTS ist quasi automatisch an Und dann ist auch direkt die Mosh-Session immer noch aktiv. Also dafür nehme ich es primär her. Das ist ziemlich cool.
Genau, man muss auf der Seite vom Server ein kleines Tool installieren und halt auf der Client-Seite. Wie das mal Mosh ist, nutzt dann größtenteils SSH, setzt da irgendwie drauf auf. Ich habe mir die Technik jetzt nicht komplett angeguckt, also aber...
Es funktioniert so quasi, es macht tatsächlich ein extra, es startet einen extra Service und der hört halt auf UDP. Und die machen dann quasi darüber, nachdem den Session Key quasi ausgehandelt haben, ihre eigene Krypto und in der Hoffnung, dass das alles quasi funktioniert. Ja, also man muss dann ein bisschen natürlich auf Krypto
vertrauen. Auch nicht, ob die Krypto gut ist.
Also ich glaube, die müssen einfach ein AES, oder? Ich glaube, ich habe das schon mal nachgeschaut. Ich glaube, die benutzen einfach einen symmetrischen Schlüssel und AES und dann fertig. Aber Mosh natürlich.
.org. Ja.
Und zwar bla bla bla. Support for Tech-Video. Naja, die benutzen irgendwas von OpenSSL wohl. Mosh Crypto. Also das ist tatsächlich der eine Punkt, was ein bisschen problematisch ist, warum man es vielleicht nicht mögen könnte.
ISOCB. Machen sie da drüber.
Also IS. Genau, und dann gibt es quasi diesen einen Handshake und dann werden alle weiteren Pakete über UDP verschickt. Und wie das halt verschickt wird, das entscheidet quasi dein Computer. Und wenn es jetzt halt einen neuen Weg gibt, über UDP die Pakete zu verschicken, dann wird der halt verwendet und funktioniert eigentlich ganz, ganz anständig.
Ja, gibt auch irgendwelche Research Papers da auf der Webseite von
Mosh. Muss gut sein.
Ja, gibt es jetzt auch schon eine Weile, ja, man hat, gibt es ja auch schon 5-6 Jahre, ja, und bisher hat da jetzt noch niemand groß aufgeschrien, also gehen wir mal davon aus, dass es gut genug funktioniert für die, die es verwenden, also können wir es jetzt auch benutzen, finde ich gut.
Genau, es hat noch keiner gesagt, dass es Burst und es ist schon seit 2014, muss quasi gut sein.
12, oder?
12,
glaube ich, habe ich gelesen, ja. Ist von dem her gut genug, kann man verwenden. Wie gesagt, wenn ihr schittiges Netz habt, immer hin und her wechselt, dann ist das vielleicht was ihr machen könnt. Ich werde es jetzt die nächsten paar Fahrten mal öfter ausprobieren, weil wie gesagt, ich muss eh immer ständig auf irgendwelchen SSH-Servern rumfummeln und dann ist das ein bisschen angenehmer im Zug. Ja, so. Dann sind wir durch für diese Sendung. Wir wünschen euch frohe Ostern, gehabt euch wohl. Oder?
Genießt den hoffentlich beginnenden Frühling.
Also wir hatten Schnee, ne? Hier heute noch. Und ja, Ostereier suchen, was auch immer ihr macht über Ostern. Tanzen viel natürlich morgen, übermorgen.
Wieso?
Du Revoluzer, du.
Ja. Es gibt Staaten, die zwar keine Staatsreligion haben, aber sich irgendwie komisch verhalten und irgendwie dir verbieten wollen, dass du an bestimmten Tagen tanzen darfst. Mir fällt da jetzt kein Staat ein, aber soll es geben und dann darfst du irgendwie nicht tanzen, warum auch immer. Deswegen viel Spaß und wie gesagt, Ostereier suchen, am Kreuz rumhängen oder so.
Was jetzt. Nicht okay.
Nicht okay?
Du musst ja auch alle anderen Religionen noch mit reinziehen.
Genau, wenn du dich
hast nicht an einer hängen bleiben. Alle.
Weiß ich nicht, waren die Juden nicht schuld, dass sie den aufgehangen haben oder so?
Ja, okay, noch eine. Jetzt, du brauchst noch mindestens zwei.
noch mindestens zwei. Aber ich meine, die Moslems kamen doch erst nach.
Die kamen viel später, ja. Die konnten da gar nicht
also mitreden. Die konnten da noch nicht mitreden.
Genau. Und jetzt kannst du, also was jetzt noch natürlich einfach ist, ist quasi dieses Weltraumding.
Weltraumding?
Weltraumtheorie oder meinst du das Spaghetti-Monster? Genau.
Du kannst ja aussuchen.
Okay, gut.
Oder
Black
Jesus. Wir
wünschen euch immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Grill.
Genau, frohe Ostern, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.